Happy Shooting Folge 878. Achtung, jetzt alle trinken. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Harald.
Ja!
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Moin, lieber Chris.
Einen schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag. Hast du gut geschlafen? Muss ja irgendwas zum Einstieg sein.
Hast du mir jetzt noch nie gefragt, aber ja, geht so.
Super. War okay.
Ich freue mich.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ah, es ist der 17. Dezember 2024. Hier ist Happy Shooting. Ich bin der Chris.
Ich bin der Boris.
Und wir reden heute über die Fotografie.
Ja.
Und ja, das auch das letzte Mal in diesem Jahr. Weil nächste Woche wäre live der 24. Und das schließen wir einfach mal aus. Danach wäre dann die Woche drauf der 31. Das ist auch irgendwie
schwierig.
Ein bisschen schwierig. Da müssen wir hier Blei gießen und so. Und nachher in der Sendung sagen wir, wann es dann wieder weitergeht. Aber also genießt das. Hört zwischendurch, wenn es euch nicht reicht, noch alte Folgen, dann gibt es eine ganze Menge davon, nämlich 877 Stück. Das hier ist die Folge 878. Und ja, heute tolle Sachen. Wir sind wieder, wie gesagt, live. Ihr findet uns live zum Beispiel. Ah, jetzt hat der Mann wieder den falschen Folder hier ausgewählt und dann sind die Untertitel nicht da. Na super.
Wo ich gerade unsere Seriennummer sehe, unsere Folgennummer sehe, das ist so ein 7er-Sandwich, ne? Vorne 8, hinten 8, wie so eine schöne Brötchenhälfte und dazwischen so eine leckere 7.
Du hast heute auch irgendwie komische Flausen im Kopf.
Ja.
Wir sind dienstags meistens live und das auf YouTube, auf Twitch und per Audiostream einfach mal auf happyshooting.de/live reingucken. Da kriegt ihr das dann mit. Außerdem, naja, strömen wir auf verschiedenen Plattformen und wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, dann ja, haben wir einen Mastodon-Account für den Podcast. Alles einfach mal Happy Shooting eingeben, da findet ihr das dann. Solltet ihr Fragen, Hinweise und sonst was für uns haben, dann dürft ihr die auf happyshooting.de/hi hinterlassen. Haben wir was bekommen, kommen wir gleich dazu beim Thema und ansonsten, ja.
Ich wiederhole in dem Zusammenhang gerne nochmal den Aufruf, zeigt mir mal gerne, wie ihr mit so kleinen Stierümpchen rumgeht, mit einem kleinen Würfel, den ihr präsentiert wollt, mit einem kleinen
Tässchen. Du stellst eine Frage, auf die Antwort einfach nur lauten kann, ja, ein Setzkasten, was denn sonst?
Ja, aber da gibt es ja bestimmt auch hübsche, oder? Weiß ich nicht.
Bin aber für Tipps dankbar. Also ein bisschen Aufwand musst du schon auch selber treiben.
Nein.
Doch.
Dafür habe ich doch hier diese Community. Nee, pass gut, auf, im Internet funktioniert das anders. Es gibt keine vernünftige Lösung, um Stierümpchen schön zu präsentieren.
So, genau, man muss
Punkt, Ausrufezeichen.
Einfach mal was behaupten 1-11. Und dann kommen die Korrekturen.
So.
Gibt's auch nicht. Ich meine.
Ja, genau, guck mal in dein Zimmer.
Wenn hier ein kräftiger Wind geht, dann...
Die Lösung ist ein zweiter Schreibtisch.
herrlich. Habe ich im Prinzip hier. Also,
super.
Wir haben Post bekommen.
Ja.
Du und ich, alle beide. Also ich zeig mal vor. Moment.
Ich kann es leider nicht zeigen. Liegt im anderen Raum.
Kam gestern an.
Mhm. Meins sieht genauso aus.
Mhm. Ein Paket von Lebkuchen Schmidt aus Nürnberg. Mhm. Und das Ganze hat uns... Also dir auch eins und mir auch eins geschickt, der Harald.
Harald. Danke, Harald.
Damit bist du offizieller Sponsor und ich muss jetzt in der Sendung was essen. Ich bin auch gleich fertig. Bitte keine bösen Hörerbriefe. War sau lecker und so einen ganzen Karton davon, also das ist auch nicht wenig, ne? Das ist irgendwie einmal das Deluxe-Paket oder so.
Ja, das sind so alles verschiedene Sorten. Also Spekulatius sind wohl auch drin, habe ich gesehen. Und vorhin hatte ich einfach mal so aus Neugier ein Paket aufgemacht und mal reingebissen. Aber das war so ein riesen Flatschen, so ein riesen Lebkuchen-Flatschen. Also ich glaube, für heute Abend bin ich dann auch satt.
Also meine Lebkuchen in dem Paket sind normal groß.
Mhm.
Also, hast du was besonders Großes bekommen?
Nee, da ist eine Packung drin. Wirst du sehen, das ist, so ein langer Flatschen, so ein langes Ding.
Also tausend Dank, Harald, für diese
und dieser lange
wunderschöne Flatschen Beschenkung.
Schmeckt innen drinne nach Dominostein.
Das ist super.
Das ist voll lecker.
Also Harald, du hast mir mein Diätvorhaben völlig zerstört hier.
Das ist quasi ein Lebkuchen-Dominostein-Kombinationsriegel. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben.
Ist gut. Pre-Show-Hörer wissen mehr. Ich bedanke mich für mal mindestens irgendwie ein Kilo mehr auf der Waage dann in ein paar Tagen.
Ja, also ich denke auch, die Kalorienversorgung für 2025 ist definitiv schon mal sichergestellt. Also echt, aber richtig, richtig geil. Es lag plötzlich vor der Tür, Postbote hat auch nicht geklingelt. Und als ich dann abends
ein schmatzender Postbote
geschaut
von der Türe weg.
Als ich abends dann geschaut habe, war das echt eine Riesenüberraschung. Richtig, richtig geil. Vielen, vielen Dank.
Ja, dann haben wir unter happyshooting.de/hi ein Feedback bekommen, und zwar von Detlef. Er schreibt: kurzes Feedback zur Happy Shooting Weihnachtswichtelei. Zweimal erfolgreich, habe am Wochenende was erhalten und meine Sendung hat den Empfänger auch erreicht. Klasse Idee jedenfalls. Und jetzt die große Frage an die beiden Hauptwichtel: öffnen am 24. oder schon früher? Liebe Grüße und 1, 2, 3 Happy Shooting.
Also ich habe definitiv früher geöffnet.
Ich habe meins, glaube ich, noch nicht bekommen. Also irgendwie, wollen wir mal sehen.
Hast du denn eine Adresse eingetragen in das Wunschfeld?
Ja, habe ich. Und das wäre jetzt quasi der letztmögliche Aufruf überhaupt mal an alle hier, die mitgewichtelt haben. Falls eure Adresse noch nicht in dem Feld steht für den Wunsch, dann tut das bitte jetzt noch und klickt hinterher auch das Häkchen, um es zu bestätigen. Und heute ist der 17., also verschickt eure Päckchen, ne? Husch, husch.
Ich habe übrigens dabei zweimal ein Feedback bekommen per E-Mail. Ich nenne jetzt hier auch keinen Namen. Und zwar einmal wurde dann nochmal nach der Adresse gefragt. Wir hatten das ja hier in der Sendung auch nochmal publik gemacht, wie das nachzutragen ist, auch nachträglich noch. Und es wurde dann auch tatsächlich vom Wichtelempfänger nachgetragen an dieser Stelle. Aber die Wichtelmeisterei, also die dir was schicken soll, ist wohl gerade krank. Also es könnte sein, dass es etwas später kommt. Aber
die wem was schicken soll? Mir.
Naja, einer ist der Wichtel, der andere ist der Wichtelempfänger. Und der Wichtel ist gerade krank und deswegen dauert es ein bisschen. Aber der Wichtelempfänger hat die Adresse nachgetragen, also kommt.
Aber das bezieht sich jetzt nicht auf das, was ich kriegen soll, oder?
Nein, das bist nicht du. Ich glaube, das hätte die Person dazu geschrieben. Und du hast auch nicht vergessen, deine Adresse einzuschreiben. Also das
nee, ich habe auch dazu geschrieben in das Wunschfeld, dass ich eh schon alles habe und deshalb auch mit ganz wenig zufrieden bin. Also
genau, also auch gar nichts. Also kriegst du wahrscheinlich einfach auch nichts.
Wahrscheinlich krieg ich einfach gar nichts. Das ist falsch gedeutet, aber ist okay.
Genau. Nee, und dann eine andere Person hat noch eine E-Mail geschrieben, hatte nämlich noch nichts erhalten und hat dann nochmal nachgefragt, ob das jetzt auch alles richtig gemacht ist, und hat mir einen Screenshot gezeigt von der Stelle, wo die Adresse eingetragen wurde. Und diese Person hat unter die Adresse im Wunsch dann dazu geschrieben: ich brauche auch keinen Besuch von Boris. Das fand ich so stark. Ja, habe ich dann auch schon per E-Mail geantwortet. Aber auch das Wichtelpaket ist inzwischen angekommen, habe ich auch per E-Mail bekommen. Also auch danke nochmal für das Follow-up per E-Mail. Und für diesen Screenshot, der hat heute wirklich bei mir für Erheiterung gesorgt. Es ist ein schöner Dienstagabend hier nach der Woche, die ich bisher schon hatte. Ist echt toll.
Zu den Lebkuchen nochmal. Wolf sagt gerade auf YouTube im Kommentaren: Vorsicht, über die Feiertage nicht zu viel Süßigkeiten essen, sonst passt ihr im neuen Jahr nicht mehr in die kleinen Vorschaufenster.
Mhm. Mhm. Das macht nichts.
Ja, dafür wurde ja Breitbild-HD erfunden.
Dafür haben wir ja 16:9, ganz genau.
Gut. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu ein paar News. Das sind tatsächlich wieder News aufgelaufen. Und
ja, tatsächlich.
Die erste ist gleich mal
Ja, die schien erstmal dramatischer, ne? Als sie tatsächlich ist. Thomas hatte das geschrieben bei uns im Slack. Da war ich vorhin drauf aufmerksam geworden und ich hatte dann etwas später nochmal Zeit zu recherchieren. Tobi, auch nochmal vielen Dank an dich. Du hast mir direkt einen Link geschickt und da Aufklärung geleistet. Es geht um Lightroom-Abos, also Adobe und die Lightroom-Abos. Da erhöhen sich die Preise und jetzt denkt man, oh Gott, alles wird teurer. Aber nur vermeintlich. Es werden nämlich nur die Preise für die monatliche Zahlweise teurer. Aha. So bei jährlicher Zahlweise ändert sich nichts. Das heißt, wenn ihr ein Foto-Abo habt mit 20 GB oder 1 Terabyte oder ein Lightroom-Abo habt mit 1 Terabyte, dann ändert sich nichts, wenn ihr die jährliche Zahlweise habt. Zahlt ihr aber monatlich, dann könnte es sich für euch lohnen, wenn ihr es regelmäßig das ganze Jahr nutzt oder sowieso das ganze Jahr bezahlt, auf eine jährliche Zahlweise umzusteigen, weil dann würde sich der Preis für euch nicht ändern, also rechnerisch jedenfalls. Ansonsten wird es teurer, und zwar im Foto-Abo mit 20 GB. Das ist das kleine Abo, das ist zum Beispiel das, was ich auch habe. Foto-Abo mit 20 GB, da ist Lightroom, Lightroom Classic und Photoshop mit drin. Und das steigt in Dollarpreisen von 10 auf 15 Dollar pro Monat. Das sind 18 Euro pro Monat bei monatlicher Zahlweise. Und bei jährlicher Zahlweise bleiben es diese knapp 120 Euro im Jahr. Also sprich etwa den 10er oder bei uns in Deutschland den 12er im Monat.
Ist das jetzt auch schon für Deutschland angekündigt? Das wäre meine erste Frage.
Ja,
und zweitens?
Ab Januar, ab dem 15. Januar.
Wie ist denn der Prozess für die, die monatlich zahlen und das jetzt auf jährlich umstellen wollen?
Da gehst du, glaube ich, einfach in deine Abo-Verwaltung und sagst, du möchtest auf jährlich umstellen. Kann ich nicht ausprobieren, weil ich habe die jährliche Zahlweise.
Nur Frage, weil das werden mit Sicherheit jetzt einige sagen, ups, dann vielleicht doch.
Wir verlinken auch einen Beitrag. Danke, Tobi, für den Link. Da ist ein Blog auf Deutsch. Da steht, in der Tabelle sind die Dollarpreise, aber im Text stehen die Europreise. Und da steht, meine ich auch drin, dass man da eben wechselt. Und da sie einfach reinschreiben, dann wechseln sie auf jährliche Zahlweise. Da gehst du wahrscheinlich einfach in deine Creative Cloud Verwaltung auf deinen Account und stellst das um. Also das kann nicht schwer sein. Das Foto-Abo mit 1 Terabyte übrigens bleibt unverändert. Sowohl die 20 im Monat als auch die 240 im Jahr bei Dollar. Ich kenne jetzt die Europreise nicht. Und interessant fand ich das reine Lightroom-Abo. Es gibt noch ein Abo mit 1 Terabyte Speicher, aber nur mit Lightroom, ohne Photoshop. Dieses mobile Lightroom, dieses neue Lightroom. Mhm.
Da erhöht sich Lightroom das, was mittlerweile auch schon irgendwie 5 Jahre
ist. Ja, genau. Oder so. Genau. Aber das Lightroom, nicht das Classic. Ne? Da ist nur das Lightroom drin und 1 Terabyte. Das wird monatlich, bei monatlicher Zahlweise auch teurer, von 10 auf 12, entspricht dann 14,50 Euro, bei jährlich unverändert. Aber es kommt zusätzlich Lightroom Classic dazu. Das heißt, sie legen Lightroom Classic jetzt in alle diese Foto-Abos und in das Lightroom-Abo mit rein, sodass du wählen kannst, ob du Classic oder Lightroom benutzen möchtest. Das finde ich einen feinen Zug, denn man kann ja auch mit dem Lightroom Classic an einem PC oder an einem Mac durchaus mit der Creative Cloud synchronisieren, ne? Also einzelne Sammlungen synchronisieren dann mit dem mobilen Gerät. Und das kann durchaus praktisch und sinnvoll sein. Finde ich ganz fein, ja. Für mich ändert sich nichts. Wie gesagt, ich habe das Foto-Abo 20 GB in jährlicher Zahlweise. Bleibt alles, wie es ist.
Tja. Firmware-Update für die Nikon Z9.
Ja, schick.
Da gibt es eine neue Videofunktion. Und zwar einmal den Shutter-Angle.
Jetzt verstehe ich es. Videofunktion.
Und anpassbare Zebra-Muster. Ja, diese Zebra-Geschichte, die dir anzeigt, wenn irgendwo eine gewisse Belichtung überschritten wird oder erreicht ist.
Was keine Überbelichtung sein muss, sondern eben ein Wert. Nö,
du kannst sie zum Beispiel im Normalfall auf Prozentwerte stellen. Dann sagst du bei 70% bitte hier Zebra einblenden und dann weißt
so
du,
als Warnung schon mal.
Wo das dann ist quasi. Ja, da hätte ich gerne auch mal Zonen, aber das ist was anderes.
Amazonen?
Zonen, einmal Zonen hätte ich da gerne. Na, Zonensystem.
Ist schon klar.
Dann für die Z9 und Z8 und Z6 III über deren NX Mobile Air App gibt es Frame.io Unterstützung. Frame.io ist ein Videokollaborationssystem. den Zugriff darauf kriegen zuerst die Android-User. Normal ist der aber so iOS zuerst, aber Nikon liefert zuerst an Android aus und will dann iOS später nachliefern. Und ja, das sind so die wichtigen Dinge an dieser Stelle. Und dann die Frage, was ist eigentlich dieser Shutter-Angle? Du hast mich das vorher nämlich in der Vorsendung quasi auch schon gefragt.
Da hatte ich aber die Videofunktion nicht im Kopf.
Genau, also Shutter-Angle, der Winkel des Verschlusses. Jetzt fragt man sich, Moment.
Haben die einen verstellbaren Verschluss? Ein winkelverstellbaren Verschluss? Z9 hat ja gar keinen Verschluss.
Also das Ganze kommt historisch gesehen aus der analogen aus dem Filmdrehen, also aus den Movies. Da wird quasi wenn man sich mal die Technik von so einer alten Kamera anguckt, da ist quasi eine rotierende Scheibe zwischen Objektiv und Film. Und diese Scheibe hat einen Ausschnitt oder zwei Ausschnitte. Und dann rotiert die und während quasi der offene Ausschnitt an der Oberstelle ist, dann wird quasi der Film belichtet. Und während dann der zweite Teil von dieser Scheibe, also der geschlossene Teil dieser Scheibe, zwischen Objektiv und Film ist, wird er weiter transportiert um ein Bild. So, und traditionell hast du da einen Winkel von 180 Grad. Entweder ist das tatsächlich eine Scheibe, die einfach eine halbe Scheibe ist, beziehungsweise zwei Viertel. Das heißt, du hast immer auf, zu, auf, zu, auf, zu. Und traditionell sind das 180 Grad, das heißt 50% der Zeit ist der Verschluss offen und 50% ist er geschlossen. Und das hat eine Auswirkung auf die Belichtungszeit. Wie lange wird jedes einzelne Bild belichtet? Und beim Film hat sich herausgestellt, dass der traditionelle Belichtungswinkel von 180 Grad einen schönen Motion Blur macht, also diese Bewegungen, die dann halt verwischt sind.
Man möchte ja eine etwas längere Belichtungszeit haben, damit du bei den wenigen Bildern pro Sekunde den Eindruck einer fließenden Bewegung hast.
Aber nicht zu lang.
Nicht zu lang, weil dann sieht es unscharf aus.
Dann sieht es unscharf aus und nicht zu kurz, weil dann hast du Staccato, dann sind diese Bewegungen.
Kennt man so von Sportreportagen, abgehakt. Wenn die dann mit einer Tausendstel Sekunde belichten, weil es zu sonnig draußen ist und dann die Läufer sieht so zackig aus dann.
Genau, und jetzt hast du quasi diese Belichtungszeit, aber die ist jetzt nicht mehr einfach nur eine Belichtungszeit, sondern die ist von der Framerate abhängig. Das ist das Interessante dran. Also
keine
wie viele
Zeit.
Bilder pro Sekunde du hast. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du machst 24 Bilder pro Sekunde, so klassisches Kino, dann hättest du mit 180 Grad quasi eine 48stel Sekunde. Wenn du jetzt aber eine andere Framerate verwendest, sagen wir mal irgendwo für modernes Video 60 Frames pro Sekunde zum Beispiel, dann sieht das dann mit dieser, geht das schon mal mit dieser, also eine 60stel Sekunde hast du ja dann schon mal gar nicht. Das heißt, du musst die eh kürzer machen. Aber abhängig von der Framerate, wenn du diesen Winkel beibehältst, sieht es dann immer noch natürlich aus. Also quasi, du hast verschiedene.
Also du hast dann 60 Bilder die Sekunde, aber mit einer 120stel.
Mit einer 120stel. Und das sieht dann von den Bewegungen so aus wie.
Also, weil du ja dafür wieder mehr Bilder hast, die du geliefert bekommst und damit ja auch eine flüssige Bewegung hast.
Und das ist quasi der kreative Teil daran. Das kennen wir zum Beispiel auch von diesen Timelapse-Geschichten. Also wenn wir eine Timelapse machen mit, was weiß ich, 0,3 Bildern pro Sekunde oder sowas, also eine Zeitrafferaufnahme, auch da ist dieser Winkel quasi, dieser virtuelle Winkel interessant. Also wie viel Belichtungszeit, wenn wir jetzt 10 Sekunden belichten, ein Bild wird 10 Sekunden belichtet, dann kommt das nächste und das nächste. Und da wäre jetzt der 180 Grad Shutter Angle quasi 5 Sekunden Belichtungszeit. Das heißt, du belichtest 5 Sekunden, dann wartest du 5 Sekunden und dann belichtest du wieder 5 Sekunden und so weiter. Und
damit dann hintereinander abgespielt wieder flüssig aussieht.
Dann sind die Wolken oder die Autos auf der Straße oder sonst was, die sich bewegen, wirken dann sehr natürlich. Deshalb 50%, also traditionell 180 Grad Shutter Angle. Und den kannst du jetzt tatsächlich dank dieser Firmware bei der Z9 in 15 Stufen verändern. Von 6,5 Grad bis 360 Grad. Und mehr als 360 Grad geht nicht, weil dann hast du quasi die komplette Belichtungszeit, die Framerate quasi ist dann gleich der Belichtungszeit.
Mhm. Tja. Jetzt, okay, erstmal ist es natürlich interessant, dass man es einstellen kann, weil du kannst natürlich, wenn du deine Framerate einstellst, auch deine Belichtungszeit nach Wunsch einstellen. Jetzt frage ich mich, wenn du das in Winkeln einstellst, ist es ja dann sinnvoll, wenn du häufig die Framerate änderst.
Naja, oder du kommst halt aus dem klassischen Film und das ist die Sprache, die du kennst.
Ach so, okay.
Das ist quasi, da wird heute immer noch viel in genau diesem in dieser Sprache geredet. Da ist der Shutterwinkel, ist halt der Shutterwinkel.
Was sonst hätte ich mir gedacht, so oft ändert man seine Framerate nicht, ne? Das ist ja mal eine Entscheidung, die du triffst für dein Projekt.
Du musst halt nicht rechnen, weißt du? Du musst halt nicht rechnen, sondern es ist halt fix gekoppelt an die Bildwiederholrate.
Ja, ganz einfach. Ja, interessant. Also da stoßen sie natürlich in einem Bereich vor, wo sonst Canon natürlich dabei ist mit ihren Videokameras und Sony vielleicht noch. Ja, spannend.
Ja, oder Panasonic, ne, mit seinen
Panasonic sowieso,
ziemlich videozentrischen Kameras. Und wo wir gerade von Panasonic reden, gleich die nächste News. Wir haben kürzlich mal drüber geredet, dass so Point-and-Shoots gar nicht mehr so, also Kompaktkameras, digitale, gar nicht mehr so interessant sind und dass die quasi fast komplett weggebrochen sind. Und es gab ja in letzter Zeit so ein bisschen so eine Renaissance von den Dingern, so im Social-Media-Bereich, das hat irgendwie, waren dann doch einige Influencer, die das, die diese Bildästhetik wieder rausgekramt haben. Und dann sind plötzlich irgendwie alte Point-and-Shoot-Kameras sind dann plötzlich halt gebraucht und teuer geworden wieder. Es sind ja Preise hochgegangen. Panasonic ändert das jetzt. Naja, ob die Preise sich da so ändern, weiß ich nicht, aber sie bringen jetzt tatsächlich eine neue Point-and-Shoot raus und das ist erwähnenswert.
Oh, ne? Neue Lumix, okay.
ZS99, beziehungsweise je nach Markt, auch TZ, ich glaube in Deutschland ist es TZ99, also die heißen, glaube ich, hier mit diesem anderen Kürzel irgendwie. Und dies ist angekündigt als Nachfolger der ZS80-Serie oder TZ80-Serie, um diesen Markt wieder zu bedienen mit neuen Kameras.
Guck an. Und
ja, die haben so ein paar Updates da reingemacht, unter anderem vertikales Video, wenn du möchtest. Warum nicht? Also du musst, glaube ich, schon die Kamera drehen, wenn ich das richtig verstanden habe, aber da ist ein Sensor drin, der dann quasi das entsprechende Flag setzt und dann kommt das hinterher,
dass Software irgendwie richtig ist. Dass es am Rechner und im Schnitt schon richtig ist, ohne nochmal gedreht.
Ich vermute, dass das so ist.
Wahrscheinlich.
Außerdem USB-C und Bluetooth 5. Aber um Platz für die USB-C-Schnittstelle zu schaffen, mussten sie den Electronic Viewfinder entfernen. Also das Ding hat jetzt nur noch Display. Ja, und
das kann bei starkem Sonnenlicht lästig sein, aber okay, so ist es dann halt.
Naja, und das Ganze für, also angekündigt in USA für $500. Und dann haben sie noch eine zweite Kamera, die sie auch jetzt noch upgraden. Und zwar soll die G97 kommen. Das ist eine Micro Four Thirds Kamera. Der Vorgänger war die G95. Und da haben sie jetzt verbesserte Videooptionen und auch USB-C reingepackt.
Da haben wir es wieder. Panasonic und Video.
Ja, und die G97 Micro Four Thirds soll für $850 kommen, allerdings inklusive einem 12-60 Kit-Objektiv. Die wird anscheinend auch nur mit Kit-Objektiv verkauft werden.
Und warum auch nicht? Also für den Preis, das ist ja mal tatsächlich, es klingt so ein bisschen back to the roots. Das ist mal nicht eine neue Kamera und denn auch diese Micro Four Thirds sind ja inzwischen sehr, sehr teuer geworden. Da bist du ja auch irgendwie dann schon an der 2000er Grenze oder drüber, je nach Modell. Und da mal wieder was zu haben, was deutlich unterm 1000er liegt, das ist doch ganz schön. Und wie gesagt, Micro Four Thirds, nach wie vor, also wir haben sie hier bei unserem letzten Ausflug ins Wildgehege, war Tanja total froh, die Kamera zu haben und dann ein leichtes Tele drauf hier, also leicht im Sinne von wiegt nicht viel und ist kompakt, so ein 70 bis 300. Dann hast du so einen Blickwinkel äquivalent zum kleinen Bild von einem 600er und das hat schon Spaß gemacht mit dem Ding, ne? Und die kannst du den ganzen Tag mit dir rumschleppen. Es ist schon sehr, sehr fantastisch. Und das muss nicht eine super teure Olympus EM1 sein oder sowas. Ne? Das ist einfach nur der Sensor und das Objektiv. Und alles andere sind die so gut heutzutage.
Du, die Kamera ist eh zweitrangig. Wichtig ist, dass du Spaß dabei hast. Das ist überhaupt, ne? Ich habe, du kennst diesen Spruch, die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Ich habe kürzlich eine schöne Abwandlung davon gelesen irgendwo. Die beste Kamera ist die, die einem Spaß macht. Auch deine komische Faltkamera ist auch okay. Wenn sie dir Spaß macht, ist das doch super.
Ja, die hat relativ wenig Tele. Das ist das Problem da dran.
Du musst zu Fuß gehen.
Ja, muss ich noch nicht
bewegen.
Gibt auch Vorsatzlinsen noch dafür.
Das war Vorsatz.
Jawohl. Nee, finde ich gut, wenn es da weitergeht. Also freut mich, dass Panasonic da weitermacht, auch in dem kompakten Markt. Weil ab und an erreicht einen ja doch mal eine Frage, so eine kleine Kamera für einen Urlaub oder irgendwas. Und ich sage immer, ich bin der falsche Ansprechpartner, um diese Frage zu beantworten. Also meine Antwort wird dir nicht gefallen. Aber ich habe auch ganz andere Anforderungen und Ansprüche an so ein Gerät. Und da finde ich es schön, wenn da mal wieder eine kleine Kompakte kommt, die vielleicht was taugt. Oder wenn eine günstige Micro Four Thirds kommt, die ich dann mal empfehlen kann. Das freut mich.
Tja. Gut. Ja, das nächste, das ist jetzt für dich. Oder auch nicht.
Mal schauen.
Du kennst On One. Kennen wir alle.
On One, ja, Softwarehersteller. Also
On One hat jetzt eine neue, genau, Software.
On One Photo Raw zum Beispiel.
Genau, also so ein bisschen Lightroom-Konkurrenz und so. Und die haben jetzt eine neue Marke oder führen jetzt eine neue Marke ein, On One Pro, die sich an Profi-Fotografinnen und Fotografen richtet.
Okay.
Und die erste App unter dieser Marke ist ein Plugin für Adobe Lightroom Classic.
Okay.
Jetzt gehen die Öhrchen hoch, ne?
Was macht das Plugin, was Lightroom nicht macht? Weil On One ist ja eigentlich ein RAW-Entwickler und Lightroom auch.
Es geht um Organisation deiner Bilder.
Macht Lightroom auch?
Ja. Dieses Ding hier benutzt, Achtung, jetzt alle trinken, KI. Ja. Alle jetzt ein Schnäpschen. Benutzt KI, um Bilder zu analysieren, ähnliche Bilder zusammen zu gruppieren und Bilder zu flaggen mit zum Beispiel Motion Blur, Fokus daneben, geschlossene Augen und so weiter.
Na, das kommt
also
mir bekannt vor.
Klassisch Hochzeitsfotografie oder Eventfotografie, wo halt ja, Menschen drauf sind. Und das Ziel dieser App ist es, durch viele Bilder, also wenn du von so einer Hochzeit zurückkommst mit ein paar tausend Bildern, da schnell durchzukommen. Du kriegst auch so reingezoomte Gesichter, damit du also auf einen Blick sehen kannst, ob die da gut gucken oder nicht. Mhm. Und soll das eben so, es nennt sich KI-getriebenes Smart Editing.
Ja.
Und zwar hin bis zu Bearbeitung von Bildern.
Okay.
Also Ton, Farbjustierungen und so weiter, passend zum Subjekt im Bild, also was da gezeigt wird. Manche Sachen können ja mit mehr Knall auskommen als andere zum Beispiel.
Definitiv.
Und du hast aber natürlich Kontrolle. Also ich vermute, dass der dir nur im Lightroom die Regler entsprechend einstellt und du kannst natürlich hinterher immer noch dran ziehen, wenn du möchtest. Und bis hin zur automatischen Porträtretusche, wie genau und detailliert das dann wird, weiß ich nicht. Aber so Sachen wie zum Beispiel automatisch den Hintergrund ein bisschen abdunkeln, damit das Subjekt ein bisschen besser zur Geltung kommt.
Ich werf mal in unsere Shownotes, wenn ich hier die Seite wieder finde, werf ich mal was, ich pack's mal oben drüber. Das kannst du ja mal weitergeben an unsere Shownoteure.
Also wir haben ja,
ich sag auch
wir haben ja solche Sachen uns schon mal angeguckt.
Ja.
Narrative.
Genau, und zwar zum einen Narrative heißt das. Das haben wir uns angeguckt in der
Folge. Das ist jetzt was das auch macht, meinst du?
Das macht das auch. Also Narrative haben wir besprochen in 771, 772 und 774. Mhm. Das ist auch so eine, Achtung, KI-unterstützte Bildauswahl. Da werden auch die Bilder analysiert und dann halt nach Serien. Ist das auch
ein Plugin für Lightroom Classic?
Nein, nein, das ist okay. Standalone. Läuft einzeln. Da werden dann auch Sessions halt zusammengefasst und die Bilder erkannt, die du dir in groß angucken kannst, damit du bei Gruppenfotos dann irgendwas sehen kannst und so weiter. Und der direkte Mitbewerb ist Aftershoot. Haben wir auch in 772 und in 774 besprochen. Und ich war mit beiden nicht so richtig super glücklich geworden, weil es dauert natürlich eine Zeit, bis die Bildanalyse gelaufen ist. Das wird hier bei OnOne auch nicht anders sein. Das wird halt schneller, weil die Rechner schneller werden, aber das Prinzip muss natürlich erstmal passieren. Und bei Narrative und Aftershoot hatte ich das Problem, dass gerade bei Gruppen nicht alle Gesichter erkannt wurden und mir dargestellt wurden oder bei großen Gruppen so viele Gesichter da sind, dass ich sie dann nicht mehr auf einmal sehen konnte, also mehr als auf eine Bildschirmmaske gepasst haben und ich mir dann nicht zusammenfassen konnte oder vielleicht nur gezeigt wurde, wo blinzelt niemand oder wo sind alle Augen offen oder wo schauen mich alle an. Also da hatte ich dann weniger Unterstützung, als ich gehofft hatte. Und Narrative und Aftershoot schreiben sich auch auf die Fahnen, quasi die Vorauswahl für dich zu treffen. Das machen sie mit verschiedenen Methoden, dass sie dann sagen, sie setzen da Flags oder Farben oder Sterne oder irgendwie sowas, sodass du auf Knopfdruck schon deine fertige Vorauswahl hast. Aber ganz ehrlich würde ich mich da gerade beim Hochzeitsshooting nicht drauf verlassen wollen. Die haben sich jetzt natürlich inzwischen auch weiterentwickelt. Das müsste man jetzt nochmal neu bewerten. Aber ja. Hier also, bei OnOne wäre es eben auch zu prüfen, was dabei dann tatsächlich
genau, das wäre passiert. Zu prüfen. Dieses Produkt ist jetzt auch noch nicht raus. Das kommt erst Anfang des Jahres, aber der Wermutstropfen kommt gleich noch, weil was ich gut dran finde, ist, das integriert in dein Lightroom, was du eh benutzt.
Ja,
sage ich jetzt mal.
Die anderen liefen standalone, aber es ist natürlich kompatibel. Ne? Das heißt, wenn dann die Bewertung da in die
richtig, aber stell dir vor, du hast quasi einfach, du musst deine Software nicht verlassen, sondern du rufst dieses Plugin auf, das macht für dich was und so weiter.
Ne? Jetzt also kann ich dir aber noch was dazu sagen. Das siehst du auch, wir hatten ja vorhin über die Preiserhöhung von Lightroom gesprochen, über die Abos. In dem Blogbeitrag, wenn man da mal so durchscrollt, da ist auch eine Vorschau auf das, was so kommen wird 2025 und folgend. Und da ist zum Beispiel auch dabei, dass es eine Auswahlhilfe geben soll mit Hilfe von, Achtung, KI-Funktionalität, dass eben unscharfe Bilder automatisch herausgesammelt werden und solche Späße. Das heißt, das, was dieses OnOne-Plugin dann jetzt demnächst tun wird und Narrative und Aftershoot schon tun, wird auch Adobe in Lightroom direkt tun. Also da kommt was.
Davon ist auszugehen und vielleicht ist das auch der Grund, warum sie das Thema ihrer Preisgestaltung so machen. Sie sagen nämlich, okay, Pre-Order, also wie gesagt, OnOne Pro, ne, das ist eine neue Marke, das Pro bedeutet natürlich auch wahrscheinlich Pro-Preise. Das soll, wie gesagt, Anfang des Jahres kommen. Und du bekommst, wenn du es pre-orderst, bekommst du es für $199.99 pro Jahr. Das ist ein Abo.
Also für $200 pro Jahr. Das ist ordentlich.
Wenn du es jetzt nicht im Pre-Order holst, dann kostet es nochmal ein Huni drauf. Dann sind das $300 im Jahr. Das heißt, die wollen dich natürlich jetzt quasi, bevor das Ding in irgendeiner Form mal testbar ist, schon mal festnageln.
Ja.
Im Februar soll es kommen anscheinend.
Ich bin mal ganz verhalten zurückhaltend. Also man muss es sich angucken. Man muss gucken, wie gut die Qualität ist.
Aber dann kostet es 100 mehr.
Ja, natürlich.
Oder du kaufst die Katze im Sack und kriegst vielleicht von Adobe demnächst Updates, die das eh irgendwie überflüssig machen. Und dann dafür zahlst du 100 weniger. Also das ist schon, das ist...
Also Narrative und Aftershoot, die kosten auch Geld. Das ist auch ein Abo, das ist soweit klar. Müsste man jetzt gucken, was die aktuell aufrufen, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt... Also sie müssen eine Testversion davon anbieten, da bin ich fest von überzeugt, denn ob das funktioniert oder nicht, das hängt extrem stark davon ab, wie weit du bereit bist, dich darauf zu verlassen und was du für Fotos produzierst. Ich war mit beiden Tools nicht glücklich und das sind die, die nichts anderes machen als nur das. Die sind also angetreten, dir bei der Bildauswahl mit KI unter die Arme zu greifen. Und beide haben mich nicht überzeugt. Ich habe es tatsächlich mit Hochzeitsshooting, also mit einer kompletten Hochzeitsreportage getestet, auch beide mit derselben Reportage getestet. Und das müsste man jetzt mit OnOne natürlich dann auch nochmal machen, um das irgendwie vergleichen zu können. Also wie gesagt, wenn ihr euch sowas generell angucken wollt, nochmal Narrative oder Aftershoot, die haben beide Testversionen. Bei OnOne weiß ich jetzt nicht, ob sie eine anbieten werden. Und wenn es euch um Bearbeitung geht, dass ihr sagt, wenn ihr eine Auswahl getroffen habt und ihr wollt Lightroom Classic kompatibel eine Bearbeitung eurer RAWs haben, also kompatibel heißt Anpassung der Schieberegler, ne, sodass ihr selbst noch anschließend Einfluss darauf nehmen könnt, dann googelt auch gerne mal nach Imagine AI, also Imagen AI. Das ist ein Anbieter, der so etwas macht, und NeuraPix ist ein anderer Anbieter, der sowas macht. Beide arbeiten mit Lightroom-Katalogen zusammen, dass ihr quasi eine Selektion macht in Lightroom. Da könnt ihr ja eine Selektion anlegen. Und diese Selektion könnt ihr dann in diesem Imagine AI beziehungsweise im NeuraPix auswählen. Also die greifen direkt auf den Katalog zu, dann wählt ihr das aus. Dann werden die Smart Previews auf einen Cloud-Server hochgeladen, werden dann dort bearbeitet. Und ihr bekommt die Bearbeitung wieder zurück. Das geht dann ratzfatz. Inzwischen ist es dann eben so, dass, wie wird bearbeitet? Das ist so, dass ihr die KI trainieren könnt mit euren Bearbeitungen. Das heißt, wenn ihr selbst ein paar Bilder habt, also auch ein paar mehr Bilder habt, wie ihr die Fotos bearbeitet, dann kann die KI das lernen, wie ihr das tut. Und dann eben das Ganze auf andere Bilder, die ihr hochladet, anwenden. Und ich glaube, inzwischen haben beide auch im Programm von anderen Fotografen und Fotografinnen Bearbeitungen, also Trainings von Bearbeitung, wenn ihr deren Stile auf eure Fotos anwenden wollt. Und dann könnt ihr das auch machen, damit man irgendeinen Startpunkt habt. Und die trainieren sich auch immer weiter, wenn man neue Bilder hochlädt. Das kostet dann pro Bild ein bisschen was. Aber das funktioniert so gut, dass ich schon von professionellen Fotografen, von Event- und Hochzeitsfotografen und Fotografinnen gehört habe, die das sehr, sehr gerne einsetzen, weil das ihre Arbeit halt stark beschleunigt. Also das gibt es alles schon, und jetzt ist halt die Frage, wie viel integrierter macht es OnOne, wie viel besser machen sie das? Bei Imagine und NeuraPix weiß ich nicht, ob sie es inzwischen auch offline machen, also lokal auf dem eigenen Rechner. Das kann sein, dass es da Modelle gibt. Müsste man sich mal auseinandersetzen, ist jetzt schon wieder eine Weile her, dass ich mir das letzte Mal angeguckt habe. Ist eine spannende Thematik, also gerade im Bereich der automatischen Bearbeitung von Bildern bin ich tatsächlich recht angetan. Also da kann ich mir vorstellen, dass das, wenn man sehr, sehr viele Shootings hat und sehr, sehr viele Bilder hat, dass einem das sehr viel Zeit sparen kann. Und dann hat man als Fotografin oder Fotograf wieder Zeit für das, was man eigentlich gerne tun möchte, nämlich fotografieren. Bei der Bildauswahlunterstützung war ich bisher nicht überzeugt. Und das ist das, was eigentlich am meisten Zeit frisst, meiner Meinung nach.
Ja, hoffen wir, dass bevor das Ding rauskommt, vielleicht doch noch irgendwelche Previews gibt, weil das ist ein wichtiges Feature. Und
wenn das
kannst du im Sack kaufen und es tut nachher nicht, ist natürlich doof.
Lebt sehr von der Benutzeroberfläche, ne? Wie sehr sie dich unterstützt und natürlich der Arbeitsweise, die man hat. Bernd ergänzt hier noch im Slack Exire. Also EXCIRE, Exire. Das ist ja auch so eine Bilderverwaltung. Die geht auch über euren Katalog. Ich glaube, die kann auch auf den Lightroom-Katalog gucken oder auf alle Bilder, die ihr auf der Festplatte liegen habt, ist kein Problem. Und die analysiert das eben auch, die Bildinhalte und so weiter, was da drauf ist, macht Gesichterkennung. Und dann könnt ihr eben mit natürlicher Sprache Bilder da drin suchen. Die einen sagen, es funktioniert super, die anderen sind damit gar nicht glücklich. Also das kann man auch nur mal selber ausprobieren. Auch die haben eine Demo-Version. Und Bernd sagt, man kann automatisch Schlagworte vergeben und es wird wohl auch inzwischen die Bildauswahl, also diese Culling-Werkzeuge, sind da inzwischen auch mit drin. Also Exire Photo 2025 hat auch eine Unterstützung zur Bildauswahl. Also auch das ist gerade ein Thema, was kommt.
Naja, und
da ist
und
OnOne nicht der Erste am Markt.
Und natürlich spricht das tatsächlich die Profis an, die dann halt jede Woche irgendwie mit zigtausend Bildern jonglieren müssen. Und für die hat sich das wahrscheinlich nach einem Job, hat sich das Jahresabo halt schon bezahlt gemacht.
Ne? Das kann durchaus sein. Wenn das gut funktioniert, alles super.
Ne? Naja, gut.
Ich habe übrigens
dazu was,
nur ganz kurz dazu, fand ich eine geile Idee. Habe ich gelesen, ich glaube auf Threads war es. Da hat jemand sich tatsächlich mal experimentell ein Skript gebastelt. Der steckt jetzt quasi seine Speicherkarte mit den RAWs in den Kartenleser Und dann werden automatisch die Bilder hochgeladen zu so einem Entwicklungsdienst. Ich weiß nicht, welchen er da genommen hat. Dann werden sie bearbeitet nach seinen Vorgaben logischerweise und wieder runtergeladen. Das heißt, wenn er vom Shooting kommt, steckt er nur die Karte rein, alles wird bearbeitet und kommt wieder zurück. Ist noch ein bisschen kostenintensiv, ohne Vorauswahl, weil da natürlich viele vermeintliche Dubletten bearbeitet werden. Aber das ist halt so ein Ding, das nimmt dir halt Arbeit ab, wenn du dann quasi schon fertig bearbeitete Bilder hast. Ne?
Kriege ich regelmäßig tatsächlich auch immer noch Werbung dafür von Dienstleistern, ganz oft aus Indien oder so, die
damit hat es
sagen, wir machen dir deine komplette Bearbeitung nach deinen Vorgaben, schick uns Beispiele und wir machen genau das so im Batch quasi. Naja, klein, weiß ich nicht. Also ich habe das nie mir näher angeschaut, weil ich es nie benötigt habe. Mhm. Aber ja. Apple Vision Pro.
Ja.
Sagt dir noch was, oder?
Da war mal was. So eine Taucherbrille, glaube ich. Ne?
Also AR, VR, was auch immer, Brille von Apple. Mhm. Die haben dafür auch ein komplett eigenes Videoformat entwickelt. Eben so ein Immersive Video. Apple Immersive Video heißt das, glaube ich.
Ich würde es mir gerne mal angucken. Ja.
Um das, also das Ding von allen, die ich so höre, die sie das haben, die das gekauft haben, sind hauptsächlich irgendwie Podcaster aus USA und so, sagen, hey, das Ding ist super geil technisch, aber es gibt kaum Content dafür.
Genau.
Es ist halt irgendwie.
Was mache ich damit?
Im Moment ist das natürlich immer noch eher so eine Entwicklerversion, also. Aber ne, Content, um Content zu produzieren für sowas, musst du natürlich dieses Apple Immersive Video auch schreiben können. Ja, das kannst du mit der Brille selber tun, die können das. Das kannst du auch mittlerweile, dieses Spatial Video mit den neueren iPhones, kannst du das auch filmen. Aber ja, das sind halt Kameras, die halt vielleicht doch, also da möchte man vielleicht dann doch noch was Größeres haben, vor allem im professionellen Umfeld, wenn man dann wirklich auch mal so richtig fett zulangen möchte. Und das macht jetzt Blackmagic.
Es ist ja auch ein Unterschied, ob du, wenn du in so einer AR-VR-Umgebung drin bist, ob du vor dir ein großes Bild hast, was Tiefe hat, also wie eine Bühne oder wo Dinge herausragen. Aber es ist eigentlich immer noch ein zweidimensionales Abbild, was nur eine plastische Tiefe hat. Oder ob du ein Immersive hast, das heißt, du schaust dich um und hast das Gefühl.
Immersive sagt das nicht, dass du dann 360 Grad hast. Das ist nicht Immersive. Nein, nein. Diese Bezeichnung bezeichnet erstmal nur dieses Format, was da drin gut funktioniert. Und bei Video kannst du natürlich nicht deinen Kopf irgendwo einfach an woanders platzieren, sondern du hast halt eine Tiefe in dem Ding und in der Regel auch nur eine Richtung, in die du schaust. Das andere sind dann tatsächlich 3D-Umgebungen, die in irgendeiner Form dann dir die Bewegung in denen erlauben, aber darum geht es jetzt erstmal.
Das sind halt so diese Demos von Alicia Keys, die dann irgendwo singt und du sitzt quasi im Probenraum, egal wo du hinguckst.
Es geht jetzt um Immersive Video und dafür brauchst du eine Kamera, die im Prinzip Stereo drehen kann und zwar sehr präzise, sehr exakte Abstände, die das Bild muss auf beiden Kameras muss exakt synchron laufen, sonst kannst du da hinterher nicht viel mit anfangen. Und Blackmagic macht das jetzt und zwar mit der Blackmagic Ursa Cine Immersive Dual Lens Camera.
Ursa finde ich schön.
Also das ist eine deren Marken, ne? Die Ursa Serie. Mhm. Und das Ding kommt im ersten Quartal 2025, so gegen Ende des ersten Quartals, glaube ich, und kostet $30,000. So, also ist für die meisten wahrscheinlich so.
Ja, Profi-Equipment halt.
Nicht im Taschengeldbereich untergebracht, aber ist jetzt das erste Ding, was ganz speziell für dieses Format gemacht ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine 3D-Kamera, die quasi irgendwie zufällig auch dieses Format macht, sondern die ist dafür gebaut worden.
Cool.
Und die erste kommerzielle Kamera dafür, um eben dieses Format zu erstellen. Das ganze Ding hat pro Auge 8K Auflösung.
Also zweimal 8K Video.
Zweimal 8K Auflösung.
Ja gut, die Brille hat auch eine hohe Auflösung, nicht wahr?
Sie sagen, dass die Kamera da drin 16 Blendenstufen kann an Dynamikumfang, 90 Frames pro Sekunde. Die kommt mit einem Videomodul schon ab Werk. Also in den 30.000 ist ein 8 Terabyte Videomodul drin, also ein Speichermodul. Mhm. Ja, yeah, 2x8K parallel.
2x8K, 90 Bilder.
Und eine volle Lizenz für DaVinci Resolve Studio, also okay, für deren klar. Software. Und ja, Zielgruppe sind eben Produktionsfirmen, Filmemacher und die eben auf solche Immersive-Inhalte abzielen, ob das jetzt Musik ist oder Sport oder andere Produktionen. Und DaVinci Resolve soll Anfang 2025 dann auch den Support für dieses Format mitbringen, also editieren, Color Grading, exportieren und dann auch noch ein Viewer, der dann quasi beim Editieren, der das Ganze gleich direkt in der Apple Vision Pro anzeigt.
Ah, okay. Okay, das ergibt einen gewissen Sinn. Wenn du es dafür produzieren willst, macht es natürlich auch Sinn, wenn du das schon im Schnitt irgendwie da auch dir mal angucken oder? Kannst. Ja, ja. Mhm. Absolut.
Beziehungsweise 8K stimmt gar nicht, sondern es ist sogar noch über 8K. Also das Auflösung ist irgendwie 8160 mal 7200 Pixel pro Auge.
Knapp über 8. Mhm.
Ja.
Geht noch als 8K durch. Ja, aber dann hast du auch noch ein bisschen Fleisch zum Schneiden, nicht wahr?
Richtig. Was dann
und auch du brauchst noch ja schon auch 8K. Ich meine, die ist doch ungefähr so die Auflösung, die die Brille hat. Und nee, 4K hat sie, glaube ich. Ne?
Ich kann es ja nicht sagen, aber du willst natürlich in einem höheren Raum arbeiten, damit du dann entsprechend auch noch ein bisschen Möglichkeiten hast und so. Mhm. Was dann auch noch passiert, die Kamera soll wohl auch noch sehr akkurate Positionsdaten mit tracken, also wo die Kamera ist, in welche Richtung sie schaut und so weiter und das dann parallel auch noch mit dem Video irgendwie im Blackmagic RAW-File drin, wird das eingebacken irgendwie oder mitgegeben, was auch immer. Also
und das scheint sehr weitwinklig zu sein. Ne? Ist es Fischauge? Ist es 180 Grad?
Habe ich hier nicht gesehen, aber du brauchst natürlich für so eine Immersive-Geschichte auch einen gewissen Bildwinkel. Ja,
schau mal da auf das Bild, was du gerade hast auf der Webseite. Kannst du da ranzoomen? Das da drunter oder das da drüber? Da ist nämlich so ein kleiner Monitor auf der Seite mit einem Vorschaubild und das sieht mir aus wie ein kompletter Bildkreis.
Das sieht ziemlich ausführlich aus. Ne?
Das, ja, das sieht nach 180 Grad aus. Ja.
Was auch immer. Nee, ich kann da... Kann ich da ranzoomen? Nee.
Das Bild wird,
das nicht, Bild größer. Wird nicht größer, der Text.
Das schon. Bild wird nicht größer. Ja.
Was auch immer, also technische Daten habe ich jetzt hier, ich habe jetzt auch noch nicht bei Blackmagic selber geguckt. Ich vermute, dass da auch noch mehr Informationen dazu stehen.
Aber das würde natürlich spontan diese über 8K erklären, wenn du jetzt wirklich 180 Grad Bildkreis hast. Weil dann hast du natürlich in Blickrichtung deutlich weniger, logischerweise, und dann passt das schon. Ja, brillant. Also, die sollen, und ich glaube, dass für die Profi-Filmemacher 30.000, das nehmen sie mal mit, dann nehmen sie gleich zwei davon und noch eine dritte Opferkamera für die Action-Szene.
Ja, also momentan.
Sachen machen dafür.
Das momentan ist es so, dass sie wohl also zwar Anfang des Jahres rauskommen soll, im ersten Quartal, aber erstmal nur so direkt mit einzelnen Produktionsfirmen zusammen. Das heißt, die werden wahrscheinlich auch noch irgendwie so ein bisschen anpassen wollen, vielleicht die Software noch anpassen und so weiter.
Wird bestimmt mal irgendwas rausfallen, wo sie damit werben, dass das dann damit gedreht ist.
Mit Kamera Sicherheit.
Davon ausgehen.
Mit Sicherheit.
Bei uns, gibt es die Kamera schon bei uns in Deutschland? Könnte man sie kaufen hier, wenn man sie haben wollte?
Wir reden von erstes Quartal. Wie oft muss ich das machen?
Die Vision Pro.
Ach, die Vision Pro? Nee, ich glaube, die sind doch, weiß ich gar nicht.
Kriegt
man die liegt so weit aus meinem Budget raus. Also
4,5 oder so, ne?
Ja, in USA, wenn du sie mit den richtigen Zubehören so kaufst, dann legst du irgendwie $4,000 hin. Also habe ich nicht übrig.
Ich bräuchte ja auch noch einen Satz Korrekturlinsen und so.
Genau, brauchst du dann auch noch und so weiter.
Ja, schwierig.
Na gut. Nana? Erinnerst du dich an Nana? Hatten wir in der Sendung vorgestellt. Eine analoge Kamera.
Ja, Kickstarter.
Die per Kickstarter hier von Film Never Die, Firma Film Never Die, vorgestellt wurde. Und die auch gebackt wurde soweit und alles schön und gut. Und jetzt kommt gerade raus, dass das doch alles nicht so mit ganz rechten Dingen zugegangen ist. Oh. Die sind nämlich gleich mal ja so ein bisschen in die Kritik geraten, und zwar wegen zwei Dingen. Das erste ist so ein Regelverstoß gegen Kickstarter. Ne, Kickstarter hat ja ziemlich klare Regeln für Leute, die ihre Produkte da anzeigen. Zum Beispiel, du darfst deine eigenen Produkte nicht backen. Du, das soll ja bitteschön nicht irgendwie.
Du suchst ja ein Funding durch die Community.
Gefälscht werden, ne? Also, und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass ein paar Mitarbeiter von diesem Startup dann die Kampagne gebackt haben.
Okay.
Was ganz klar gegen Richtlinien verstößt. Mhm. Das hat sich dann wohl so ein bisschen relativiert, weil es ging um 3 Mitarbeiter und die, der Kickstarter hat das wohl überprüft, den Fall, und hat das dann für unbedenklich gehalten. Also Manipulationsvorwürfe sind dann wieder, wurden dann wieder fallen gelassen. Aber das andere, was da interessant war, ist, die haben halt gesagt, das ist eine komplette Neuentwicklung und alles ganz klasse, aber es stellt sich halt raus, dass diese Kamera auf einer anderen Kamera basiert, die es bereits gibt.
Ach.
Und zwar, dass die MF301, eine chinesische Kamera, und dass das im Prinzip die MF, also die MF301 ist eine Plastikkamera, und diese Nana ist, also das ist den Leuten aufgefallen, weil die Knöpfe und so weiter alle identisch an den gleichen Stellen waren. Und
ach,
diese Nana hat eine neue Linse. Also die ursprüngliche MF301 ist eine, wie gesagt, eine Plastikkamera mit einer Plastiklinse, und die Nana hat eine Glaslinse, also ein Glasobjektiv, auch nur ein Element Dingens, also was ganz Simples, aber aus Glas und eben das Metallgehäuse drumherum.
Also es ist im Grunde genommen ein Facelift oder ein Pimp-up-my-Cheapo-Kamera.
Also die MF301, die chinesische aus Plaste, die kostet halt $29.90. Mhm. Wenn man die als Kunde kauft, und die Nana, die wurde halt für $230.
Aber mit geworben. Metallgehäuse und Glaslinse.
Mit anderen Dingen, deshalb ist es auch, also die haben es nicht einfach die Kamera gekauft und machen jetzt einfach ein Resell zum 10-fachen Preis, das tun die nicht.
Wird aber irgendein Standardmodul wahrscheinlich sein, was sie benutzen.
Aber was der, jetzt habe ich den Namen vergessen, Wong, glaube ich, heißt er, wohl gesagt hat, ist das, also er hat das dann eingeräumt und gesagt, ja, wir haben die Mechanik von dieser Kamera verwendet, weil die ist schon entwickelt, die tut, die funktioniert. Mhm. Und wir haben aber das Objektiv stark upgegradet und alles ist toll und viel besser und so weiter.
Ja, das muss
aber übrigens, es hat natürlich schon jetzt ein Geschmäckle, ja, ne?
Also es wäre schön, wenn man es dazu gesagt hätte, aber das muss tatsächlich nichts Schlechtes sein. Ich habe vor ein paar Tagen auf YouTube ein Video gefunden, wo mal gezeigt wurde, wie alte portable Kassettenabspielgeräte, diese Walkmans, wie die Ende der 80er aussahen, wie kompakt die waren. Die waren kaum größer als die Kassette selbst, quasi so eine umbaute Kassette in einer tollen Qualität mit leisem Bandlauf und Auto-Reverse und pipapo. Und es gibt jetzt wieder neue Walkmans, die man kaufen kann und die auch neu gebaut werden und neu konstruiert werden. Und die sind alle größer, klobiger und schwerer. Und da hat mal jemand die Frage gestellt, warum kann man denn heutzutage nach so vielen Jahren der Entwicklung nicht so tolle, schicke, schlanke Geräte bauen wie damals? Und die Antwort ist, es gibt niemanden mehr, der diese Laufwerke baut. Und so ein Laufwerk zu bauen mit einem gleichmäßigen Lauf und so weiter, das ist verdammt teuer. Das kannst du bei so einer Handvoll Kunden heutzutage, das kannst du nicht mehr leisten. Das wäre unbezahlbar. Es gibt aber so ein Kassettenlaufmodul aus China. Das ist ein bewährtes Ding. Das ist nicht besonders toll, aber es funktioniert. Und das benutzen sie alle. Da bauen sie alle nur ein anderes Gehäuse drumherum, aber die haben quasi alle an einer sehr ähnlichen Stelle ihre Knöpfe und das ist alles irgendwie ähnlich, weil sie benutzen alle dasselbe Modul. Und ich glaube, für die tragbaren CD-Spieler gilt das Gleiche. Also diese Energie, die Firmen damals reinsetzen konnte, weil das einfach millionenfach gekauft wurde, das gibt's heute nicht mehr. Und diese alten Laufwerke gibt's alle nicht mehr. Und wenn, ist da Copyright drauf. Das ist irre. Und insofern finde ich das durchaus legitim zu sagen, für so eine analoge Kamera, wir nehmen mal eine funktionierende Mechanik und bauen da irgendwie was Schickeres drumrum. So, warum denn nicht Metallgehäuse drumherum bauen? Und wäre jetzt natürlich schön, man würde es irgendwie dazu schreiben und sagen, hey, ja, das ist die Mechanik und wir machen es aber jetzt in schön. Aber gut, muss man ja auch nicht. Machen sie ja mit ihren Walkmans auch nicht.
Also die Fragen hier sind natürlich, also wie unterscheidet sich jetzt diese Nana technisch und qualitativ von der MF301? Hm? Das ist tatsächlich eine Frage. Ich kenne die MF301 nicht. Vielleicht ist die ja super klein und robust und nicht kaputt zu kriegen, weiß man nicht. Und dann halt, welche Auswirkungen hat das jetzt auf die zukünftigen Projekte von Film Never Die, weil das klebt jetzt so ein bisschen wie Kacke am Stiefel, ne? Das ist nicht so super jetzt. Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Es wird nicht die letzte analoge gewesen sein.
Und wenn ihr auch eine analoge baut, dann seid halt ein bisschen transparent mit dem, was ihr da tut und behauptet nicht Dinge, die nicht stimmen, ne?
Wenn jetzt hier die Glaslinse deutlich besser ist als die Plastiklinse, ist alleine das ja durchaus ein Argument. Aber ich kann es nicht vergleichen. Ich kenne die andere Kamera auch nicht.
Ich auch nicht. Ich auch nicht.
Ach ja.
Tja. Space. Wir haben hier das Space-Thema.
Warte. Entschuldigung. Kommt jetzt total. Ich habe doch hier irgendwo. Wo habe ich denn hier?
Hast du das Space-Thema nicht parat?
Nicht wahr?
Das ist ein geiles Ding. Danke, Jens, für dieses Ding.
Das ist so geil. Ja. Space. James Webb, ja. Du hast Neues von James Webb. Erzähl mal.
Ja, James Webb hat wieder neue Galaxien gefunden. Also die haben, jetzt mal auf, ich werde mal parallel den Shownote dann hier noch einen schönen Link reintun. Da. Genau. Also, James Webb hat den Spiderweb-Protocluster neu vermessen sozusagen. Das ist irgendwie ein Ding da draußen. Und haben und liefern damit Einblicke in die Entstehung und Entwicklung von Galaxienhaufen. Mhm. Beobachtungen tragen zu Verständnis der Galaxienentwicklung und der Dynamik von Protoclustersystemen bei. Ich lese hier ab, ne? Also verstehe das ja auch nicht alles. Dieser Spiderweb-Protocluster ist ein entstehender Galaxienhaufen, der sich etwa 10 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt befindet. Und aus über 100 bekannten Galaxien besteht. Und jetzt haben die, also 10 Millionen Lichtjahre entfernt, heißt das, das, was du jetzt siehst von denen.
Milliarden, 10
hast Millionen du passiert.
Milliarden.
Vor 10 Milliarden, Jahren ist das passiert, was du da jetzt siehst, was jetzt hier ankommt an Licht.
Was da heute und, ist, wissen wir nicht.
Genau, und wir wissen ja, dass das Licht eine Rotverschiebung macht, also in den längerwelligen Bereich auf diesen langen Strecken. Und deshalb hat ja James Webb ein Near-Infrared-Modul an Bord, also die NIRCAM.
Rot verschoben ist es ja, weil das Universum sich ausdehnt und damit das Licht gestreckt wird.
Das ist wie ein Doppler-Effekt, ne? Das fährt ja irgendwie alles quasi von uns weg und dadurch wird es tiefer. Das ist wie der Krankenwagen an einem vorbeifährt, dann wird auch tiefer.
Nur, dass da sich das Auto bewegt und nicht die Straße gestreckt wird. Aber der Effekt ist quasi derselbe. Es ist halt einfacher, das Auto zu bewegen,
als an der Vergleich.
Straße aber zu ziehen. Aber das Prinzip
egal. Die Infrarotbeobachtungsfähigkeiten von
stell dir das so vor, du ziehst die Straße und lässt du aus Versehen los und machst so Schonk. Ja, ist auch egal. Rotverschiebung. Entschuldigung.
Es ist heute ein guter Tag für mich. Du bist heute echt. Diese Infrarotbeobachtungsfähigkeiten von Webb konnten dann also erlauben es quasi der Wissenschaft, neue Galaxien zu entdecken, die davor einfach nicht sichtbar waren. Weil du hast halt vorher eher so im sichtbaren Bereich geguckt und da war dann so kosmischer Staub dazwischen. Und dieser Protocluster ist wohl eine der besten untersuchten Strukturen ihrer Art. Aber Webb kann es noch detaillierter angucken und deshalb liefert das Ding halt jetzt Bilder dazu. Und zwar sieht man da jetzt quasi Galaxien in ihrem in Anführungszeichen jugendlichen Entwicklungsstadium, also in frühen Entwicklungsstadien. Und eine der Erkenntnisse ist, dass die Galaxien dort irgendwie weniger staubig sind als gedacht. Frag mich jetzt nicht, warum. Vielleicht hat jemand geputzt, kann ich nicht sagen. Aber was ich hier habe, ist was ganz Interessantes. Und zwar hat ESA, das ESA-Web hat ein Zoomable, eine, ja, so ein Bild, wo man das mal so sich angucken kann aus der Nähe. Also wo man auch tatsächlich reinzoomen kann.
Oh, schön.
Aber
also Chris hat ja so richtig eine Sternenkarte im Video. Und zoomt da rein und zoomt immer weiter rein und zoomt
immer
weiter.
Es ist faszinierend, wie viel Zeug da irgendwie dann zu finden ist.
Das ist schon sehr geil irgendwie.
Also was
wenn man sich vorstellt, dass das, was man da sieht, dass da jeder ovale Fleck irgendwo, und das ist ja also hier tatsächlich noch gut aufgelöst, dass
was das du hier alles siehst,
Galaxien sind.
Nein, sind nicht alles Galaxien. Was du hier siehst, sind wo du quasi diese sechs Sterne
diese
siehst
Sterne.
Oder diese sechs Spitzen siehst, das sind tatsächlich Sterne.
Ja.
Das sind keine Galaxien.
Aber zoom noch mal ran da so dran
aber vorbei. Aber alles an andere, was du da siehst, sind halt Galaxien.
Ja, und ach, Alter, überleg das dir das auf. Mal.
Und je nachdem, wie die stehen, siehst du die halt in ihrer
es wird am Spiralausprägung
duselig, über die Ausmaße auf die Seite nachdenkt. Drauf. Und
ah, geil.
Das ist schon ziemlich abgefahren. Nun gut.
Ich mag Weltall. Ich finde das toll. Ich denke da gerne drüber nach, über so Effekte. Ja, weißt du, das ist so. Ich habe dann auch mal überlegt, so unsere Galaxie, die wird immer so dargestellt wie so ein Spiral. Ne? Also in der Mitte so ein Balken, der halt sich gedreht hat und das außen sind so Ausläufer, die sind so spiralförmig da drumherum gehen. Und dann habe ich immer gedacht, ja, aber da sind ja 100 Millionen Lichtjahre, glaube ich, sind es bei uns, von einer Seite bis zur anderen. Und dann dachte ich, naja, aber das Licht braucht ja dann 100 Millionen Lichtjahre, oder es ist, glaube ich, von hier aus bis nach außen 100 Millionen Lichtjahre. Das dauert ja Millionen Jahre, bis das Licht hier ist. Das heißt, der kann ja schon viel weiter sein, der Stern, bis er hier bei uns ist. Also ist es vielleicht gar keine so eine Verdrehung da drin, sondern vielleicht sind die ja ganz gerade die Ausläufer. Und dann habe ich weiter drüber nachgedacht, habe gedacht, wenn das 100 Millionen Lichtjahre draußen ist, was hat die denn für einen Umfang? Also wie ist denn die Radialgeschwindigkeit? Und dann dachte ich, ist eigentlich scheißegal, wenn das 100 Millionen Lichtjahre braucht, bis das Licht hier ist, weil das hat sich nur ein Stückchen weiter bewegt in der Zeit. Also ja,
ja.
Werden sie, das wird schon so stimmen, was sie uns sagen.
Im Weltall.
Sehr ja, schön. Ich finde das toll. Über sowas denke ich gerne nach. Und dann schlafe ich ein. Ganz glücklich.
So, und jetzt reden wir noch über das zweite Space-Thema. Und zwar über Don Pettit. Don Pettit, wir haben in der Folge 854 schon mal über ihn gesprochen. Mhm. Ist der Astronaut, der jetzt wieder zu ISS zurückgegangen ist. Der Mann ist 69 Jahre alt. Hat insgesamt 370 Tage im Weltall verbracht schon. Jetzt schon ein paar mehr, weil er wieder oben ist. Und zwei Weltraumspaziergänge absolviert.
Das ist quasi der Space Cowboy, ja?
Sozusagen. Und der ist mir zum ersten Mal aufgefallen, weil er schon relativ früh, bevor die NASA und ESA und so ihre Social Media Aktivitäten ein bisschen forciert haben und auch alle Astronautinnen und Astronauten einen Account bekommen haben und dann auch ein bisschen posten durften. Da hat der schon einfach mal Sachen online gestellt. Der Mann fotografiert nämlich. Und der ist bekannt für seine ziemlich spektakulären Fotos, die er da oben gemacht hat. Und zwar eben auch welche, die es vorher nicht gab, weil er halt ein paar technische Neuerungen mitgebracht hat. Und der hat nämlich zum Beispiel diesen Barndor-Tracker mitgebracht. Also ein Tracker ist ja so ein Ding, was quasi, wenn du Astrofotos machst, was die Erddrehung ausgleicht, also was sich im Prinzip einmal in 24 Stunden um sich dreht und damit kannst du dann halt mal längere Fotos machen von den Sternen, weil die Erddrehung dann nicht mehr ins Gewicht fällt. Und die klassischen Tracker, das sind halt, die sind halt mit irgendwelchen Eieruhren oder so, mit Küchentimern gemacht und oder du hast halt einen Barndor-Tracker, wo du zwei Hölzer hast mit dem Scharnier dazwischen und dann machst du dir da Markierungen hin und bewegst das einfach mit der Hand oder drehst an der Schraube und so weiter. Also gibt's viele, viele Eigenbauten und sowas hat er damals eben auch schon mit hochgebracht, aber halt einen speziellen Tracker, nämlich wenn du oben in der ISS bist, und dann von dort aus mal irgendwie die Sterne fotografieren willst, dann bist du nicht auf der Erde und drehst dich alle 24 Stunden, sondern du drehst dich halt einmal um die Erde in 90 Minuten. Das heißt, du brauchst eine ganz andere Geschwindigkeit, die sich das Ding bewegen muss. Mhm. Und das hat er dann halt gebaut. Der erste Tracker, den er dabei hatte, war also wie gesagt so ein Ding, was tatsächlich auf so einem Küchentimer basiert ist, und er hat jetzt zwei Tracker mitgebracht, also zwei Tracker im Gepäck, einen analogen, also den alten quasi, und einen elektrischen, also mit einem Stepper-Motor. Ein bisschen wegen Ausfallsicherheit und vielleicht auch andere Möglichkeiten. Mhm. So, jetzt gibt es einen YouTube-Kanal, der heißt NASA Spaceflight. Mhm. Das ist ein YouTube-Kanal rund um Raumfahrt. Die haben mit der NASA nicht direkt zu tun, aber das sind so ein paar Space-Nerds, die halt, ja, jetzt zum Beispiel, die viel mit Fotografie zu tun haben, weil sie zum Beispiel ganz viel so Raketenstarts von SpaceX mit eigenem Equipment begleiten. Also sie haben da Remote-Kameras installiert und alles Mögliche und machen dann also eine Berichterstattung, die kann sich durchaus mit der Berichterstattung von NASA messen. Und also mit eigenen Trackern, die dann diese Raketen, während sie da oben sind, noch also im Feinsten noch tracken können und so weiter. Also richtig gut sind die Jungs. Und die haben jetzt ein 20-minütiges Live-Interview mit Don Pettit von der ISS bekommen.
Cool.
Und das verlinken wir. Das ist einfach spannend, weil, wie gesagt, der 69-jährige Don Pettit ist halt jetzt, ich glaube, für seine vierte Mission da oben und hat sich jetzt mal Zeit genommen, mit den YouTubern 20 Minuten direkt zu quasseln. Das, und zwar inklusive der Verbindungsaufbau und so weiter. Also du kriegst dann vorher noch so ein bisschen die Hintergrundkommunikation mit, weil das muss natürlich alles im Detail geplant sein, auf die Sekunde genau. Und
ja, du hast ein Zeitfenster, wenn sie über uns wegfliegt. Also ich glaube, also da kommt 20 Minuten gerade schon relativ lang vor, ehrlich gesagt.
Ja, doch, das haben sie wohl hinbekommen. Ich weiß nicht, über welche Relays das geht und so weiter, aber das war jetzt auch nicht sehr interaktiv, weil da hast du ein paar Sekunden Delay, bis das durch die ganze Maschinerie durch ist. Und dann, also im Prinzip waren es halt irgendwie eine Latte an Fragen. Aber es ist einfach mal spannend, weil der Mensch da oben halt jetzt immer noch fotografiert. Und der hat, glaube ich, die Fotosachen hat er am Anfang tatsächlich auch eigenmächtig mitgebracht. Du kriegst als Astronaut quasi so eine Allowance, so einen gewissen, also wie so einen großen Rucksack voll Zeug, den du mitnehmen kannst, private Dinge. Mhm. Und er hat sich also entschieden, das auch dieses Mal bis zum Rand voll mit Fotozeug zu machen. Das ist also erstmal so sein Privatzoo quasi, sein Spielzeug.
Geil.
Er zeigt da gerade in dem Video eine Kamera mit einem unglaublich drauf aufeinander gesteckten Teleding irgendwie und erklärt so ein bisschen was dazu und so. Also, Don ist da oben.
Finde ich super. Ja, ein Fotonerd im Weltall.
Ist super.
So muss das sein.
Ach, naja, geil. Dessen Fotos sind halt auch also auf seinen Kanälen, wie gesagt, Don Pettit. Ich glaube, in den Shownotes ist da, also in den Shownotes von dem YouTube-Video ist das, glaube ich, auch mit verlinkt. Und ja.
Ist cool.
Space.
Super Sache. Solange die ISS noch da ist, muss man alles ausnutzen.
Tja. So.
Sehr schön.
Dann habe ich noch ein Thema mitgebracht. Und zwar hatte ich ja hier schon vor einiger Zeit mal sehr begeistert von meinem neuen Spielzeug erzählt. Und zwar von meinem 3D-Drucker. So ein 3D-Drucker ist ja erstmal schönes Spielzeug und dann kannst du auch so ein paar fotorelevante Dinge mitmachen. Und da bin ich jetzt über eins gestolpert auf einem der Portale. Ne, da gibt es ja so diverse Portale, wo du so 3D-Models präsentieren kannst, aus Eigenentwicklung und so weiter. Und zwar, wann hast du das letzte Mal ein kleines Objekt sauber fotografieren müssen und wie hast du es genau gemacht? Also bei mir sieht das so aus.
Ich musste es lange nicht professionell machen. Ich lege es hier meistens auf den Schreibtisch und fotografiere es halt.
ja, das ist okay, aber wenn du das jetzt zum Beispiel für ein Buch machen musst, ein Objektiv fotografieren oder sonst was. Da willst du
eine Hohlkehle haben und so.
Da willst du eine Hohlkehle, da willst du eine kleine Hohlkehle haben und die Hohlkehle, die sieht halt typischerweise bei mir so aus, ich gehe zum Drucker, nehme mir ein Blatt Papier raus, nehme einen Streifen Tesa und klebe mir das dann irgendwie an was dran. Oft ist das einfach der aufgeklappte Laptop, ne? Kannst du schön so als Halterung verwenden und dann.
Ich habe auch eine Schieferplatte, die ich drunter legen kann für den Fall der Fälle. Also ein bisschen Spielzeug habe ich halt hier, aber das mache ich halt.
Was auch immer. Ja, hier hat jemand einen Halter gedruckt.
Okay, soweit jetzt erstmal. Also normalerweise nimmst halt irgendwie eine Klammer und einen Tisch oder so.
Aber das ist halt jetzt ein Halter, der quasi rechts und links eine Schiene ist, wo du dein Papier reintust und dann hast du unten nochmal
quasi wie ein gebogener Bilderrahmen, wo du ein Stück Papier einklemmst.
Und das sieht dann.
Du hast natürlich einen 3D-Drucker und hast es einfach mal gedruckt. Du hältst so es gerade in die Kamera. Ja.
Also das ist einfach nur, ich hab mir hinten ein Klebchen dran gemacht, damit das jetzt beim Vorzeigen nicht auseinanderfällt, aber das ist im Prinzip halt zwei so total simple, es braucht fast kein Material. Wenn du so einen Drucker hast, dann hast du das auch in einer halben Stunde, glaube ich, gedruckt.
Ja. Also zum Erklären für die zuhören, das sind halt zwei Aufsteller, so dreiecksförmig, aber die Tangente ist halt gebogen und da wird halt beziehungsweise die Hypotenuse ist es, die ist gebogen und da wird dann das Stück
Papier. Die Hypotenuse.
Ja, und da wird nämlich, es ist eine gebogene Hypotenuse. Und da wird das Stück Papier eingeklemmt, links und rechts, und damit hast du eben einen Bogen, der frei steht. Ein freistehender Papierhalbbogen. Finde ich auch schön.
Genau, und der hat so eine kleine Rille drin, also da so ein Kanal, wo du das Papier dann reinschieben kannst. Und hat unten nochmal einen Kanal, wo du auch noch quasi, wenn du den Boden verlängern möchtest, kannst du unten nochmal ein Papier reinschieben.
Und das ist praktisch.
Da gibt es auch tatsächlich mehrere davon. Also das ist jetzt nicht das erste oder einzige Modell. Und es ist total naheliegend, das zu tun natürlich. Aber wenn du da vorher nicht dran gedacht hast, also das braucht keinen Platz, das kannst du hier in die Schublade legen und wenn du es brauchst, dann hast du das halt mal
und es steht halt aufgebaut. Frei auf dem Tisch. Also du brauchst jetzt nichts, wo du das Papier festklemmst an der Wand oder am Stuhl oder so.
Und wenn du es ein bisschen höher brauchst, dann ziehst du halt das Papier ein bisschen höher. Wenn du es ein bisschen länger brauchst, dann ziehst du es halt ein bisschen länger.
Naja, und die beiden Seiten sind ja auch nicht miteinander verbunden. Das heißt, ob du da jetzt ein A3 reinsteckst oder ein A4 oder ein A5, das ist ja völlig flexibel.
Ja. Und wie gesagt, davon gibt es einige Modelle. Clever.
Das ist Druckst super du mir clever. Mal bitte ein paar? Ohne Scheiß, ich bezahle dir auch das Material.
Das ist tatsächlich nicht viel Material. Da reden wir von, weiß nicht, 20, 30 Gramm
also vielleicht. Druck mir gern mal hin, kann ich mir beim nächsten Workshop abholen oder du schickst es mir kurz rüber. Das ist tatsächlich, das ist ein praktisches Teil.
Wir haben ja im März haben wir hier einen Workshop, also da kannst du es einfach mitnehmen. Fertig. Exakt. Da drucken wir das mal eben schnell.
Ja.
Ja, das muss ich jetzt nicht irgendwo hinlegen und dann vergessen, wo ich es hingetan habe. Nö.
Warte, ich schreibe es mal auf meine To-Do-Liste. Moment.
Mach das. Tja.
Das ist wirklich clever.
Das ist cool. Ich fand das total klasse, weil das ist so naheliegend irgendwie, aber dann doch halt, ich bin nicht drauf gekommen, dass man sowas ja tun könnte.
Papieraufsteller Hohlkehle. Und davor noch ein Chris. Ja, werde ich dir schicken. Ja. Oder dich dran erinnern beim Workshop. Praktisch. Das ist echt cool. Das löst Probleme.
So, und dann kam kürzlich hier abends noch eine E-Mail durch, und zwar vom FYD, fyyd.de, so wie Feed, nur mit 2 Y. Mhm. Das ist das Podcast-Portal von Christian Bednarik. Der betreibt ein eigenes Podcast-Portal und das ist kuratiert und da sind halt verschiedene Podcasts drin und da macht er dann jetzt auch mittlerweile Transkriptionen von Podcasts, von ausgewählten Podcasts. Und ich habe da quasi so eine Benachrichtigung laufen, wenn ein paar Begriffe, unter anderem Chris Marquardt, vorkommen, dann kriege ich eine E-Mail und dann weiß ich, oh, da hat ein Podcast über mich geredet, muss ich mal reinhören. Mhm. Ja, das ist halt so, ja, Man will ja wissen, was da so abgeht. Und dann kam eine Benachrichtigung, und zwar über den Einschlafen-Podcast. Kennst du den Einschlafen-Podcast?
Dem Namen nach, ich habe ihn noch nicht selbst gehört.
Den produziert wiederum Tobi Bayer seit, ich glaube, seit Beginn der Podcasterei. Ich glaube, den gab es damals schon, als wir angefangen haben oder nicht viel später.
Kommt mir sehr bekannt vor, ja.
Naja, der erzählt halt quasi regelmäßig Dinge und das aber auf eine Art und Weise, auf eine ruhige, beruhigende Art und Weise, dass du da tatsächlich bei einschlafen kannst, wenn du das
zum willst. Einschlafen.
Und da kam dann mein Name drin vor und dann dachte ich, okay, muss ich mal reinhören.
Hast du ja nicht wissen, was
ist eingeschlafen? Ne? Ich musste echt kämpfen. Du. Ich habe das abends im Bett tatsächlich noch gehört. Das war der völlig falsche Zeitpunkt dafür. Ja.
Oder der richtige, und, dem Namen nach, nicht wahr?
Und was macht Tobi? Tobi ist übrigens, der arbeitet nicht nur bei der Firma Adobe, sondern der fotografiert natürlich auch. Und Tobi ist, hat über Fotografie unter anderem geredet. In dieser 70-minütigen Sendung mal mindestens, gefühlt die Hälfte ungefähr dieser Sendung über Fotografie geredet. Und hat so ein bisschen erzählt und hat so ein bisschen die Fotografie erklärt. Also wie das mit der Belichtung und der Brennweite und der Blende und dann, also hat wirklich so, es hat so einmal durch den Gemüsegarten quasi erklärt. Gar nicht schlecht, war ganz gut, doch, tatsächlich. Und dann ging es auch eben um die Brennweiten und dann hat er eben, aber ich musste fast das ganze Ding durchhören, bis er dann irgendwann angekommen ist bei Weitwinkel und ach ja, das Weitwinkelbuch von Chris Marquardt und so. Das war jetzt keine größere Geschichte, aber ja, ich habe es mir dann angehört, aber ich musste echt kämpfen, dann nicht einzuschlafen. Der kann das so total beruhigend, also wem das jetzt heute ein bisschen zu hektisch ist bei uns, der soll sich das gerne mal anhören. Tobi Bayer über die Fotografie und danach, wenn man dabei einschläft, dann, ja, dann muss man halt irgendwie
nochmal
zurückspulen, nochmal neu ansetzen, genau.
Ganz genau. Ich erinnere mich, also das muss schon in den Anfangszeiten gewesen sein, kurz nachdem ich den iPod hatte, so irgendwo 2004, 2005, so in dieser Größenordnung. Und relativ früh, meine ich, bin ich mal auf diesen Einschlafen-Podcast aufmerksam geworden. Und das war eine sehr, sehr angenehme, sehr, sehr ruhige Stimme.
Also und er hat
Episode dann nicht 565
hat er.
Dann ja. Ich habe es dann nicht abonniert, weil ich höre halt keinen Podcast beim Einschlafen. Und da hatte ich dann andere im Abo. Also tut mir leid, Tobi, du bist nicht bei mir im Abo. Aber du bist zumindest stimmlich in sehr guter Erinnerung bei mir geblieben.
Also es geht hier konkret um die Folge 565, Titel Gemischtes und Kant.
Gemischtes und Kant.
Fotografie, nur 13 Minuten? Das kann nicht sein.
Es fühlte sich nur so lange an, weil
du Bildbeschreibungen, der hat da vorne noch, also der hat da ja, okay, quasi zwei visuelle Themen.
Ne? Mehrere Kapitel. Ja, ja.
Egal, also auf jeden Fall, durchaus.
Dann nehme ich bitte noch ein Pfund gemischtes Kant. Dankeschön.
Jo. So, wir haben jetzt eine neue Aufgabe. Nee. Wir haben jetzt eine Aufgabe auszulosen.
Hast du und noch was in deinem Karton?
Ja, habe ich. Komme ich auch gleich. Aber bevor wir das tun, außerdem
einen Lebkuchen
haben wir von den Shownotern einen Hinweis bekommen. Jetzt, wo noch genug Zeit ist, wenn die nächste Sendung im Januar ist, brauchen wir eine Aufgabe ab 26.12. Habt ihr das auf dem Schirm? Wir denken uns gleich live eine neue Aufgabe aus. Das machen wir.
In der Pre-Show haben wir noch gesagt, das geht auch mal eine Woche ohne. Aber wenn ihr natürlich nachschreit.
Also wenn wir schon nicht hier eine Sendung machen, dann sollten wir zumindest eine neue Aufgabe haben. Ich gehe mal kurz an den Karton. Warte mal.
Sehr gerne. Karton mal. Ich mache schon mal einen neuen Eintrag hier, dass ich das nicht gleich wieder vergesse.
So, es gibt einen Platypod Pro zur Verfügung gestellt von Jürgen. Jürgen hat, wie schon gesagt, in seinen Fundus gegriffen und hat mir ja mal hier so ein paar Sachen geschickt, unter anderem einen Platypod Pro. Das ist so ein Bodenstativ. Die Klostergeister kennen das. Und das Ganze kommt hier in einer schicken Verpackung.
Den kann man halt so an Bäume oder an
Pfosten hier oben noch irgendwie festmachen und so. Und kannst das dann ja zum Beispiel an Bäume oder an sonst was festmachen oder auf dem Boden und. Genau. Dieses Platypod Pro verlosen wir heute. Und zwar geht es um die Lava-Aufgabe.
Richtig. Lava-Aufgabe. Die Lava 15 qualifizierte Bilder haben wir.
Ich mache die mal eben schnell auf.
Ich hole mir mal meine Würfelunterlage und 15 heißt, mit dem 10er Würfel kommen wir nicht hin.
Und hier ist die
2010 schickt David übrigens. Am 18.10.2010 gibt es die erste Episode Einschlafen. Da gab es die erste Episode Einschlafen.
Oh, da hat er doch ein bisschen später angefangen.
2010 tatsächlich. Es kam mir früher vor, aber kannst mal sehen. War eine wilde Zeit.
Tja, also Lava, wir sehen hier ganz viele Lavasteine und Lavalampe und fast wie Lava und
schöne Ideen dabei,
ja. 13 Stück haben wir, also müssen wir wieder
15,
würfeln. 15. Moment, dann habe ich hier, ich bin nicht eingeloggt. Moment, ich logge mich mal eben kurz ein. Das ist da wieder mal, wenn du nicht eingeloggt bist, dann kriegst du auch eine andere Suche und dann fehlen welche und dann.
Ja. Eines Tages, sage ich dir, haben wir erstmals eine eigene Plattform für die Bilder. Eines Tages.
Das passiert uns nicht mehr. Ich muss mich kurz einloggen. Du kannst ja schon mal anfangen.
Eines Tages schreibe ich uns eine App dafür. Nur für die Aufgaben. Eine Happy Shooting Aufgaben-App. Muss ich nur gucken, wo ich die Bilder hinlege. Miete ich mir irgendwas bei Hetzner oder so. Und dann haben wir endlich ein eigenes System.
Das wirst du auch ganz sicher machen. Ah, gucke mal. Kaum bin ich eingeloggt, sind es 15.
Siehste.
Kannst du mal sehen.
Das wäre schon witzig, ne? Eine App, Android, iOS, Bild auswählen, hochladen.
Und du hostest das dann und kümmerst dich darum, dass
ich kümmere mich
auch immer schön und so.
Ich kümmere mich um alles, mach die Updates, halt das immer aktuell mit dem Betriebssystem. Genau.
Das kannst du.
Das mache ich nebenher.
So, wir würfeln jetzt mal 15 Bilder
auf. Auf einer Arschbacke mache ich das. Komm, diesmal fange ich an.
Ja, mach mal.
Ich habe eine 30. Das ist knapp zu viel.
Das ist zu viel. Ich habe eine 76. Das ist auch
noch zu viel. Deutlich drüber. Eine 89.
Eine 06.
Eine
6. Warte mal, ist das eine 6? Ist das eine 6? Ja, der Punkt ist unten. Das ist eine 6. 06. Hier.
Der Punkt ist immer unten. Die Frage ist, ob der Bogen oder der Strich unten ist.
Ist eine 6. Die 6 ist das Bild von Peter
B.
Lava. Oh, warte mal. Das ist dieses hier. Nicht wahr?
Ja.
Peter B. Steht was dran? Mitbringsel aus Island mit rauch- und farbigem Hintergrund engagiert. Oh, das ist so richtig in Szene gesetzt. Was sehen wir? Wir sehen einen Lavastein. Und da gibt's auf Island reichlich von. Also ich glaube, das ist auch, das darf man sogar mitnehmen. Wenn du vom Flughafen nach Reykjavik fährst, dann bist du irgendwie eine Dreiviertelstunde unterwegs und fährst quasi nur durch Lavafelder.
Mhm,
und jetzt gibt's ja da auch an manchen Stellen wieder frische Lava, weil da schon wieder irgendwie was rumgesuppt ist. Ja, was ist das? Sieht das so, sieht ein bisschen aus, als ob das auf Wasser wäre. Ne? So Wasseroberfläche wegen Reflexionen. Dann Nebel, oranges Licht, Fokus sitzt, gut belichtet. Ja, das ist so ein Bild, das könntest du so als Produktfoto verwenden für, was weiß ich, Lava-Dampfzerstäuber oder sowas.
Basaltstative. Er sagt hier, Mitbringsel aus Island mit rauch- und farbigem Hintergrund arrangiert. Also das könnte auch tatsächlich auf einer spiegelnden Oberfläche einfach nur liegen und dann eben eingenebelt. Und das ganze Bild, das ist halt so ein Querformatbild mit diesem Stein, mit diesem porösen Stein in der Mitte und ringsrum halt in kräftiger orangener Farbe so ein nebeliger Dunst.
Genau. Das Peter ist im Chat und sagt, es sei auf einer schwarzen Glasplatte mit rauchorangem Hintergrund.
Das ist also die Farben, also was heißt die Farben? Die Farbe, die knallt echt. Das ist brillant. Das sieht wirklich toll aus.
Hat ja, und was. Orange passt natürlich so zum,
ja,
zum Lava. Ne? So.
Sehr warm, sehr heiß.
Mhm. Wobei Lava ist ja dann nicht mehr glühend, sondern Magma. Magma glüht, ja. Magma. Und Lava ist ja dann schon, glaube ich, ja, der Stein, oder nicht?
Da funkelt das schon noch auch rotbrennend durch, so über der dunkle oder durch die dunkle Kruste. Ja, cool. Ja, sieht cool aus und mit einigem Aufwand inszeniert hier. Also herzlichen Glückwunsch. Tolles Bild. Schön komponiert. Mag ich.
Ja. Gucken wir mal weiter. Wir haben ja noch ein paar hier, die.
Also Peter, Adresse an Chris, ne?
Genau, schick mir einfach mal deine Adresse und schreib dazu Platypod, dass ich weiß, was ich verschicken soll. So, was haben wir denn noch alles?
Genau, David sagt nämlich, Magma ist es, solange es noch in der Erde ist. Hatten wir letztes Mal. Erst ist es Magma, dann wird es zur Lava und wenn es erkaltet, ist es Basalt. Die 2a okay. Bleiben aber.
Ist gut. Hier ist auch Lava und zwar hat Bernd uns ein Lava-Foto geschickt. Das ist mit der richtigen Farblichkeit, auch mit Rauch und was ist es? Es ist eine Lavazza Kaffeepackung und er hat das ZZA von Lavazza mit Kaffeebohnen zugemacht, dass du es nicht siehst. Ist das nicht cool?
Ist eine schöne Idee.
So. Ja.
Schöner Fund tatsächlich.
Das ist eine klasse Idee.
Ich wusste nicht, dass das Kaffeebohnen sind tatsächlich. Also die Kaffeebohnen links habe ich schon gesehen, aber ich wusste nicht, dass da Lavazza sich dahinter verbirgt, dass das eine Kaffeesorte
oder Hinstellung ist. Wenn du die Marke kennst, dann weißt du das, ja.
Kannte ich halt nicht, ja. Ist für mich jetzt gerade doppelt lustig.
Siehste? Das
waren Chips oder sowas.
Ganz gut von Andy. Das ist Wolkenlava. Was hat er gemacht? Er hat hier, die Sonne scheint und wenn die Sonne sehr flach daherkommt, also sprich früh am Morgen oder spät am Abend und du hast eine Wolkendecke, die aber nicht geschlossen ist, dann kann die Sonne unter diese Wolkendecke drunter kriechen und kann quasi die Wolken von unten beleuchten und das sieht halt immer total spektakulär aus, weil A ist das Licht total warm und B, so siehst du Wolken in der Regel nicht und da musst du fotografieren, bis dir die Karte voll ist, weil das ist einfach cool.
Ja, das Licht und hast du ja
auch. Das macht halt so ein Lavalicht so ein bisschen, ne?
Genau, das Licht ist dann schnell weg. Wo habe ich denn das Bild? Ich habe hier, da war ich nämlich auch mit dem Auto unterwegs in die Stadt und dann denke ich mit einmal, der Himmel brennt und habe ich versucht, noch ein Bild zu machen, aber es verliert natürlich in der Wiedergabe. Oh, das gibt's doch nicht. Ich habe doch, wir wissen nicht, was dieser freundliche Hysteriker empfiehlt.
Ich gehe mal so lange noch durch ein, zwei weitere Bilder durch. Lumiverse hat ist keine Lava, aber sie hat, glaube ich, den Kohlegrill fotografiert. Also sprich,
ich versuche das Bild gerade in die Kamera
glühende
zu halten.
Holzkohle aus. Du willst ein Bild zeigen?
Ja, da siehst du halt auch oben den Wolkenhimmel. Es überstrahlt jetzt hier ein bisschen im Licht. Das ist auch so ein knalles Rot-Orange gewesen. Und das
kriegt aber der Drucker nicht sauber hin.
Nee, und das Blau im Himmel war halt auch richtig so ein Pastellblau. Ich habe echt gedacht, ich bin hier in irgendeinem Miami-Weiß-Dreh gefangen oder so.
Das war echt gut. Jedenfalls ist das ja das Bild von Miriam. Sag mal, ich drücke immer auf den falschen Knopf. Sag mal, so.
Welches Bild? Ach, die Kohle.
Holzkohle. Schön am Glühen und das ist auch immer schön. Also hat lavaartige Farbe auf jeden Fall.
Ist auch schön belichtet. Also so ja. Holzkohle.
Auch nicht so simpel, ne?
Wenn du das halt belichtest, wird alles andere eben sehr, sehr dunkel. Also hier fast schwarz.
Genau, Dirk hat auch noch ein glühendes Bild gemacht. Michael hat auch Lava fotografiert, aber das glüht, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist nur ein rotes Licht, was da von unten läuft.
Mir hat ja das Bild von Flenmob ganz gut gefallen. Der Boden ist Lava. Das ist das links, zweite Reihe links bei dir gerade.
Ja, das ist natürlich auch, ne, der Boden ist Lava, also das kennen wir vom Spielen. Beweg dich mal bitteschön, aber wehe, du kommst auf den
Zimmer,
Boden.
Nicht den
Weil
Boden
der Boden berühren. Ist ja Lava.
Und hier ist halt das extra ist halt ein Stuhl hin und es wird gerade vom Stuhl gesprungen aufs Bett und das Ganze mit einer etwas längeren Belichtungszeit. Das ist mit Sicherheit auch nicht im ersten Bild entstanden, glaube ich. Da ist er bestimmt auch mehr als einmal gehüpft.
Tja.
Tolle Sache.
Genau. Ja, schön, dass ihr alle mitgemacht habt.
Mhm.
Danke. Und jetzt dürfen wir uns eine neue Aufgabe live ausdenken. Und jetzt das
seht ihr mal, wie das funktioniert.
In der Regel, indem ich einmal einen sehr strengen Blick auf die entsprechenden Themen der Sendung werfe. Und Boris macht nebenher schon mal die Liste der gesammelten Aufgaben auf der Website auf.
Zuerst durch den Zeitraum können, ob wir
schon mal das hatten. Also parallel guckst du und ich gucke.
Also der Zeitraum ist dann 26.12. bis 9.1. Ich habe die Liste offen, bin bereit.
Mir fällt ja das Wort Hintergrund ein.
Oder das hatten wir schon. 2008.
Wie, das hatten wir schon. Mhm. Hatten wir Einschlafen schon?
Nein, hatten wir noch nicht.
Dann machen wir das. Oh, David hat das auch gerade gesagt im Slack. Sehr schön.
Nehmen wir wieder HSB.
Nehmen wir weiter. HSB Einschlafen.
HSB Einschlafen ist der Tag. Das heißt, vom 26.12. bis 9.1. macht ihr ein Bild zum Thema Einschlafen. Das heißt, im Zeitraum vom 26. Dezember 2024 bis zum 9. Januar 2025, lieber Boris, das musst du ja auch hinschreiben, 2025, macht ihr ein neues Foto zum Thema Einschlafen. Dieses neue Foto ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HSB Einschlafen. Alles zusammengeschrieben.
Sehr schön. Ja, dann sind wir ja fast durch. Termine haben wir heute keine. Die tun wir, also wir hätten, wenn welche hätten, dann würden wir sie auch vortragen. Aber ihr dürft gerne Termine hier reinwerfen auf happyshooting.de/Kalender.
Ja.
Und dann landen die hier. Aber da könnt ihr auch nachgucken, weil die Termine, die in den letzten Monaten hier reingekommen sind, laufen ja teilweise noch. Da sind ja Ausstellungen, die bis Mitte Jahr und länger gehen. Also wenn ihr da jetzt was sucht in eurer Umgebung, dann gebt das doch mal dort ein und sucht mal so ein bisschen danach. So. Nochmal ein kleiner Hinweis. Wir sind jetzt eine Woche weg oder vielleicht auch ein bisschen länger als eine Woche weg. Nächste Woche ist Pause, haben wir schon gesagt. Wir werden
Ich muss hier gerade mal, mein Kalender ist durcheinander.
Am 3. Januar werden wir wahrscheinlich mit der Sendung rauskommen.
2.
Oder am 2. vielleicht sogar, aber nicht gleich morgens um 5. Also
nein,
um den Dreh rum werden wir wieder eine Sendung produzieren und bis dahin nochmal der Hinweis, wir haben eine ganze Menge tolle Workshops nächstes Jahr. Also falls ihr jetzt quasi nochmal so ein bisschen, ja, euch ein Weihnachtsgeschenk machen wollt oder jemanden anderen beschenken wollt, vielleicht geht der mal auf so einen Workshop, aber nicht nur alleine, sondern mit jemandem zusammen oder so. Da wären zum Beispiel im März die Happy Shooting Seewerkstatt. Das ist der Workshop, der die Frage beantwortet, warum funktioniert dieses eine Bild und das andere funktioniert nicht. Weil wenn man das weiß, dann kann man besser fotografieren. Mhm. Da sind ganz viele Themen drin, die wir bisher auf Workshops noch nie wirklich beackert haben. Das ist was ganz Neues.
Und nicht so geballt, ne? Sondern wenn dann sehr verteilt. Das ist dann jetzt quasi
was wir bisher verteilt hatten in Teilen. Mhm. Aber nee, da sind auch wirklich komplett neue Konzepte drin, die wir da mal durchtesten wollen. Dann gibt es einen analogen Workshop im April für Einstieg. Dann gibt es die osteuropäische Tour Nummer 1 im April ist ausverkauft. Die zweite hat noch Plätze, die ist dann Anfang Mai. Dann kommt Klostergeister Mitte bis Ende Mai und der ist auch schon voll natürlich.
Warteliste. Mhm.
Genau, dann haben wir im Juni einen Großformat-Workshop hier in der Viewfinder-Villa. Auch der ist ausverkauft, da gibt es dann noch einen Zusatztermin. Danach im Juli gibt es den Happy Shooting Licht-Workshop, da gibt es noch Plätze. Da werden wir von Available Light über Blitzen und so weiter uns sehr intensiv mit dem Thema Lichtführung beschäftigen, mit vielen Praxisübungen, mit Lichtformern, mit Porträts, mit allen möglichen Dingen, die wir Licht machen. Möglicherweise sogar ein bisschen Tabletop, weil da kannst du auch mit Licht richtig coole Sachen machen. Im August gibt es den Happy Shooting Mensch auch wieder hier in der Villa bei Hannover. Auch da gibt es noch Plätze. Da geht es um, naja, authentisches Einfangen von Menschen. Das ist das. Fake-Porträts, die nicht cool sind, gibt es genügend. Bei uns wollen wir das dann mal ein bisschen aufbohren und mal gucken über Bildgestaltung und den richtigen Umgang mit Menschen vor der Kamera dann auch.
Genau, also den Leuten
fesselnde Porträts hinzubekommen.
Den Leuten vor der Kamera auch ein bisschen die Angst nehmen, mal selber lernen, zu erfahren, wie das ist, was funktioniert nicht.
Genau. Mhm. Und dann, weil der erste schon ausverkauft ist, noch einen zweiten Großformattermin und zwar im Oktober hier unter fachkundiger Anleitung von Moni und von mir werdet ihr ein Wochenende lang das mit der Großformatfotografie lernen. Nicht unbedingt, um es dann immer später immer zu machen, weil ich mache das jetzt auch nicht täglich, aber es ändert ganz viel in der eigenen Fotografie. Da ist das Großformat 4x5 Zoll mit Tilt und mit Shift und mit Swing und mit Kompositionen und Belichtung und möglicherweise, wenn die Zeit reicht, sogar noch mit Filmentwicklung und so weiter. Ja,
das ist so ein bisschen, glaube ich, dieses Großformat, wie für mich auch das Blitzlicht ist. Das mache ich auch nicht immer und überall. Jedes Mal, wenn ich es wieder mache, dann denke ich, das ist so richtig geil, weil es ist wieder anders, als man sonst die ganze Zeit gearbeitet hat. Man muss sich mal wieder auf neue Sachen einstellen. Man macht ganz andere Bilder damit. Ne? Und es ist halt mehr Aufwand, wenn man das tut, aber es bringt einen immer irgendwie wieder so einen neuen Motivationsschub.
Also das nicht ist nur das, sondern so du gehst halt die Fotografie ganz anders an.
Du gehst anders an die Sache.
Weil du das Thema, also bei Großformat, Themenkomposition, Themen, wie funktioniert das eigentlich mit dieser Optik und Geometrie und so weiter, du lernst so viel Detailwissen, was hinterher deine Digitalfotografie ändert. Beim Blitzen lernst du so viel über Licht und auch auf unserem Lichtworkshop, was hinterher, egal welches Foto du machst, du wirst die Welt mit anderen Augen sehen und du wirst anders fotografieren, weil du dann halt viel bewusster mit diesem Thema umgehst und was vorher so ein bisschen aus dem Bauch raus passiert ist und mal gut funktioniert hat und mal auch nicht so, da kannst du viel, viel konkreter einfach rangehen und sagen, ich weiß jetzt, wie das geht, ich stelle mich jetzt mal bitte dahin oder ich drehe das mal so rum und so weiter. Oder ich nehme hier einen Reflektor und mache da irgendwie Dinge damit und so weiter. Du kannst halt.
Ich habe mich neulich erst wieder ertappt, wie auch jemand dachte, ach, guck mal hier vor dem Scheunentor, ne, so schönes Holzscheunentor, da kann man doch ein tolles Porträt machen. Kannst du mal ein schönes Bild von uns machen, kleine Gruppe? Sag ich, ja klar, machen wir, kein Problem. Und haben sie sich direkt vor das Scheunentor stellen wollen. Dann habe ich gesagt, komm mal nach vorne. Noch weiter nach vorne, noch weiter nach vorne. Weil ich habe schon gesehen, dass die Sonne über die Scheune rüber scheint. Und dann habe ich sie da hingestellt, wo sie auch schön von hinten vom Licht getroffen werden. Und das war wie ein Studiobild. Ich brauchte keinen Blitzaufbau, nix. Dann habe ich ihn da schon auf dem Kamera-Display gezeichnet. Haben sie, huch, hast du das hier gemacht? Also wenn man einfach das Licht plötzlich anders sieht, wenn man es mal selbst gesetzt hat. Und ich glaube, das ist bei dieser Großformatfotografie, es ist genauso. Du guckst ganz anders und siehst plötzlich ganz neue Möglichkeiten. So Stichwort Perspektive und Bildausschnitt. Es ist schon was anderes und es lohnt sich. Also ich freue mich, euch kennenzulernen, wiederzutreffen, wenn ihr wiederkommt, auf dem Mensch, auf dem Licht oder Workshop oder eben bei der Seewerkstatt.
Die Seewerkstatt wird so abgefahren, die wird so gut werden. Ja, so, das war es jetzt aber wirklich.
No pressure.
Es sind so viele tolle Ideen noch dazugekommen, dass ich bin total über allen Wolken, wie spannend das werden wird. Wenn ihr uns in den nächsten 14 Tagen, vielleicht habt ihr Bock, uns mal irgendwas zu schreiben, dann geht auf happyshooting.de/hi, lasst uns das wissen. Ansonsten die Workshops auf happyshooting.de/workshop und dann sagen wir an dieser Stelle nochmal ganz, ganz, ganz groß Dankeschön. Alle, die hier mitgeholfen haben, alle, die hier regelmäßig die Shownotes machen oder den Dienstags 18 Uhr Kanal pflegen oder den Sendungstitel auswürfeln und sonst hier mit Fakten während der Sendung versorgen. Und ich vergesse jetzt ganz viele Menschen,
die uns hier zuhören.
Die Menschen, die zuhören, natürlich die Menschen,
die uns weiterempfehlen.
Die uns mit kleinen Spenden unterstützen und so weiter. Ihr seid einfach die Tollsten. Und wir, ja, kommen dann im Januar wieder. Bis dann, macht's gut.
3, 2, 1. Happy Shooting.
Happy Shooting.